Aber jetzt musst du dir eine Frage stellen, die habe ich für mich beantwortet. Gehen die Leute zu dir als Trainer, weil du der inhaltlich beste Trainer bist oder weil du auch ein Typ bist? Wie schafft man es, die Persönlichkeit auch irgendwo zu, wie soll ich sagen, einzubeziehen in das Coaching? Danach ist die Verzweiflung groß, das stimmt. Das Tal ganz tief. Ja. Es wird dann die Berge um dich herum sozusagen, die werden höher, ja, im Gespräch. Ja, also ich muss sagen, ich hatte gerade letztes Jahr nochmal so einen Moment, eigentlich vielleicht auch in der Heftigkeit zum allerersten Mal. Darauf kann man nicht stolz sein. Ne? Das ist keine Heldengeschichte. Das ist ihm heute viel klarer und ist er sehr dankbar dafür, dass wir ihm so lange und so kontinuierlich auch geholfen haben, das aufzubauen.
Es folgt eine Konversation mit Sebastian Rösler, geboren Zeller. Sebastian ist wohl bis jetzt unser berühmtester Gast, bekannt durch seinen eigenen YouTube-Channel Die Triathlon Crew, sein Leistungsdiagnostik- und Coaching-Unternehmen Pro Athletes und jetzt auch durch die neue revolutionäre Coaching-Plattform MATS. Wir reden mit Sebastian bisschen über seinen Werdegang, den er aber anders auch schon verbreitet hat, über seine Philosophie des Lebens, des Coachings, über seine Gespräche und seinen Austausch mit Olaf Alexander Buh und vieles, vieles mehr. Wir bedanken uns herzlichst bei Sebastian für dieses Interview und freuen uns auch auf hoffentlich zukünftige weitere. Insofern möchte ich keine weiteren Worte verlieren und begrüße nun mit euch zusammen unseren Gast Sebastian Rösler, geboren Zeller.
Ich hatte eben noch tatsächlich einen Call mit dem Olaf Alexander Buh, deswegen bin ich noch ein bisschen müde.
Oh wow, okay.
Aber das ist ja immer.
Meinst du auslaugend ist, mit ihm zu reden, oder?
Ja, ist ja auf Englisch, da muss ich mich auch immer noch mal ein Stück mehr konzentrieren. Und ich rede ja schon schnell, aber er, glaube ich, doppelt so schnell. Und ja, es ist immer sehr deep, aber ja, war cool, war
Man muss
spannend.
schon viel auch so parallel im Hinterkopf haben, wenn man mit ihm redet, kann ich mir vorstellen, oder? Weil
Ja,
mit
und
einmal
selbst bei.
Alex, der auch sehr interessiert ist, habe ich eben über Norwegian Method, über die Podcast-Reihe haben wir so ein bisschen geredet und er hat oft gemeint, boah, also das ist schon auch nur für die Profis. Und ich habe mir so oft gedacht, nein, er argumentiert halt sehr oft von First Principles und sehr komplex. Also er hat sehr viel, er haut eine Aussage raus, einen Satz, aber dieser Satz basiert auf diesem Hintergrundwissen und das muss man alles abrufen, kann ich mir vorstellen, wenn man mit ihm redet.
Ja, und dann, ja, das hat er ja halt. Auch noch die 10. Ebene dahinter kann er das halt auch noch. Und da muss ich sagen, das übersteigt dann auch relativ schnell auch meine Fähigkeiten. Und also dann bin ich schon, also das ist einer der wenigen Leute, wo ich echt mich maximal
Ja, crazy.
konzentrieren muss.
Ja, crazy. Einer der wenigen
Und
ist
das meine
auch.
ich überhaupt nicht arrogant, null, ne? Also überhaupt nicht, sondern einfach nur so krasser Dude. Das meine ich mit
Ja, ja.
maximaler Anerkennung ihm gegenüber. So.
Ja, absolut. Was habt ihr da
Ja.
gemacht? Zu welchem Projekt oder zu was
Ja.
genau?
Ging um ein bisschen um AI und Mats und sowas. Ja,
Okay, cool.
kann ich noch
Cool.
nicht
Ja.
so viel drüber reden.
Voll.
Aber ja,
Müssen wir auch
ist
nicht ins
auch
Detail dann gehen, aber das wäre eben auch ein Teil
noch.
wahrscheinlich meiner Fragen gewesen, weil er hat ja auch, glaube ich, in einem letzten Podcast angesprochen, sie wollen da so ein Open-Source-Modell auf die Beine stellen, was dann viele Leute vielleicht verwenden können, oder?
Open Source wäre ich noch vorsichtig mit.
Ah, okay. Okay, das wäre
Aber
meine
sage.
Interpretation gewesen, so in die Richtung, sie wollen da ein
Nee.
Modell aufbauen
Ja,
und
sie wollen
dann.
ein Lizenzmodell aufbauen.
Ah, okay, there we go. Okay, Money ist schon auch jetzt Teil der Gleichung irgendwo.
Ja, also bei aller Transparenz ich meine, das ist ja deren Hauptmarketingpfanne. Also
Ja,
sagen wir
ja.
es mal, wie es ist. Ne,
Ja.
nee, ist schon spannend. Ja.
Über Centaura Tech geht das dann, oder? Also, oder über
Ja,
dieses
und die
NLP,
Plattform
ich habe ja auch noch eine.
NLP, genau. Ja, genau.
Okay.
Ja.
Ja. Auf welcher Ebene du und der Alexander so seid, also sehr freundschaftlich, sehr Kollegen, Respekt oder auch Joking und Fun-O-Fun.
Ja, also ich würde sagen, freundschaftlich ist es noch nicht. Also wir haben ja auch, ich weiß nicht, ich hatte jetzt, das war jetzt das dritte Gespräch mit ihm. Aber natürlich, der ist total offen, also das ist schon krass. Aber
Ja.
der ist halt so gut, dass der halt auch, der switcht halt, also
Ja.
derart
Ja.
schnell.
Ja.
Und mit dem kannst du auch joken, aber geht ihm auch um Inhalte, ja, muss man schon
Ja,
sagen.
okay,
Also
okay.
es ist
Ja.
schon tough.
Schon ein
Ja.
Ausreißer, muss man am Ende des Tages sagen, oder?
Voll.
Also es sind nicht alle Leute gleich begabt für den Ausdauersport, es sind nicht alle Leute mit den gleichen Rechenkapazitäten ausgestattet.
Nee. Ja. Also der fühlst du dich wie so ein 486er und er hat so einen neuen M4-Prozessor. Also das ist echt so.
Ja, lustig. Wir leben in dieser Zeit, oder? Ich meine, wir haben es im Radsport, wir haben es im Triathlon, wir haben es in Tech und AI und in Denkleistung, aber es scheint irgendwie das Zeitalter der Ausreißer zu sein.
Ja, weil sie jetzt erkannt werden, ne? Sie haben ja jetzt eine Plattform. Früher warst du einfach nur gut in deinem Dorf und heute wirst du dann halt, kannst du dich rausentwickeln. Also die Demokratisierung des Wissens und auch der Fähigkeiten, der Talente, ne?
Ja, einer der schönen Vorteile der Globalisierung und der mehr Zugang zu Wissen von jungem Alter und Zugang zu allem Möglichen, ne? All den Schattenseiten vielleicht, ja. Wir bedanken uns bei unserem heutigen Sponsor M-Core Supplements. Wir haben lange Zeit gewartet, einen Werbepartner ins Boot zu holen und haben nun jemand sehr würdigen gefunden. Dr. Christian Mattei ist mit über 20 Jahren Erfahrung in der Vitalstoffmedizinersphäre Österreichs unterwegs und hat mit seiner neuen Produktlinie M-Core Supplements so ziemlich die idealen Produkte als Ergänzung zu einem stressigen Alltag, zu einem stressigen Trainingsregime für uns leistungsorientierte, gesundheitsorientierte Menschen. M-Core Supplements bietet Vitamine, Mineralstoffe, andere Nahrungsergänzungsmittel, Supplements im weitesten Sinne, für Leben, Alltag, Training. Von Proteinpulver über Coenzym Q10, Nahrung für die Mitochondrien bis hin zu Zink findet ihr dort alles. Außerdem produziert zu fairen Bedingungen in Österreich mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Geht also auf m-core.at, löst dort den Gutscheincode REWORK10 für minus 10% auf eure erste Bestellung ein und gönnt euch hochqualitative, fair in Österreich produzierte Nahrungsergänzungsmittel für euer anspruchsvolles Leben, für euer anspruchsvolles Training. Wir bedanken uns. Back to the show.
Ja, also vielen Dank auch, Alex, dass du das, also vielen Dank für die Einladung. Und ich folge dir, aber ich glaube, WeWork weiß ich gar nicht. Aber weil ich kaum selber Triathlon-Content konsumiere.
Ja, verständlich.
Ich krieg's nicht gebacken, also das sonst überfordert mich das.
Ja.
Weil ich. Also auch die Norwegian Method, ich habe ich nicht jede Folge gehört zum Beispiel, weil ich einfach denke so, boah, kann ich nicht mehr, das ist dann mir irgendwann zu viel Triathlon, dann habe ich keinen Bock auf Triathlon und dann habe ich plötzlich keinen Bock mehr auf meinen Job. So. Und das
geht ja,
die Schleife, da muss man, aber kennt ihr wahrscheinlich.
Ja, voll.
Ja. Aber ich kann mich noch gut an unser Gespräch in Wien erinnern und seitdem ist ja echt einiges passiert, das ist ja auch viele Jahre her.
Voll, ist wirklich einiges passiert. Ich glaube, wir sollten uns mal live und einfach mal so plaudern.
Ja.
Und eine gute Sache ist, dass wir zum Beispiel das alte Auditorium Maximum hier von der Universität, das können wir nutzen, mehr oder weniger kostenfrei. Und haben da jetzt auch schon unsere erste Live-Veranstaltung gemacht.
Habe ich gesehen. Cool. Ja. Da habe ich nämlich gedacht, ach krass, ey, wie haben die das denn? Also so, normalerweise kostet so ein Raum ja richtig Kohle. Da habe ich schon gedacht,
Mit viel Verhandlungsgeschick und weil wir einfach coole Typen sind natürlich. Das wird uns nicht geschenkt nachgetragen, ja. Weißt du, was schon extrem lustig ist? Tatsächlich mit dir hier zu reden. Und du kannst es dir vielleicht vorstellen, wenn du auch einmal große Namen und große Leute interviewt hast, dass man plötzlich Leute, die man aus dem Internet kennt, aus Vorträgen, von YouTube, und die hast du plötzlich vor dir zu Gast. Das ist schon irgendwie ein bisschen ein surreales Gefühl. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich selber finde das immer schwer, mich in der Rolle zu sehen, ehrlicherweise.
Wirklich?
Ja, weil ich kenne ja nun die andere Perspektive und das ändert sich ja nicht. Also, ich habe immer das Glück gehabt, dass die Leute, mit denen du mich da jetzt vielleicht ein Stück weit vergleichst, aber auch immer total offen und total easy zugänglich für mich waren. Und deshalb ist das für mich gar nicht so besonders. Also für mich ist, mir macht es mal Spaß und aber cool. Also, ja, und aber es fällt mir trotzdem nach wie vor irgendwie schwer.
Ja,
also,
ja.
Das wird sich auch nicht ändern, glaube ich.
Auch sehr demütig, finde ich eh schön, dass du das so sagst, aber es ist definitiv so, ja. Also, was schon auch lustig ist, und das habe ich auch in einem letzten Podcast, den ich mal von dir auch wieder kurz reingehört habe, ich glaube, das war der Endurance Performance Podcast, das war im März, ist der veröffentlicht worden, mit irgendeinem US-Amerikaner, den du aber
auch nicht kennen scheinst.
Und da hast du das auch gemeint, du hast eben auch von Leuten geredet, die du oft interviewt hast, Coach von Kipchoge, eben auch Olaf Alexander, der Dan, mit dem du ja eh auch persönlich befreundet bist, aber du hast auch immer geredet, wie offen diese Leute sind und wie zugänglich und so. Und du scheinst es ja genauso zu sein. Du wurdest ja auch beschrieben als jemand, der eben einfach humble und offen und zugänglich. Glaubst du, das ist auch irgendwie gerade der Drive dieser Zeit? Du hast auch von Sharing is Caring geredet und mir kommt vor, es sind mehr Leute eben grundsätzlich schon so offen, zugänglich, auch auf derselben Augenhöhe, anstatt dass man noch irgendwelche Ärzte in weißen Kitteln arrogant von oben herab hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, es ist nicht mehr an der Zeit, so zu sein. Also, ich glaube auch, das ist halt ein Teil dessen, wir hatten es ja eben im Vorgespräch mit der Demokratisierung des Wissens, mit der Globalisierung. Also wer glaubt, heute auf dem Wissensschatz zu sitzen, der ihm alleine gehört, ich glaube, der ist sehr schnell ganz alleine und bleibt auch auf diesem Wissen alleine sitzen. Und oder mit diesem Wissen alleine sitzen. Und es ist ja auch nicht mein Wissen, was ich teile, zum Beispiel auf YouTube, sondern es sind ja meistens, also bis auf wenige Ausnahmen, Studienerkenntnisse oder Review-Artikel, die ich dann versuche, nochmal verständlicher darzustellen, weil ja viele dazu keinen Zugang haben, also weder den physischen Zugang noch irgendwo den Zugang zu so einem Paper oder zu einem Review-Artikel. Und dann maße ich mir überhaupt nicht an, zu denken, ja, ich habe jetzt aber die tolle Ausbildung und ich bin doch der und der. Nee, ganz im Gegenteil. Und wie gesagt, ich habe es auch immer so erfahren dürfen. Dann ist das ja auch irgendwie so eine Weitergabe und das ist mir immer wichtig. Und weißt du, wenn mir nicht mal jemand etwas beigebracht hätte, dann wüsste ich genauso wenig etwas. Und ich glaube, heute hat sich einfach nur das Medium geändert. Also früher, also ist ja heute auch noch so, aber früher ging es halt nur über Hochschulen zum Beispiel. Heute geht das auch in Hochschulen. Der formale Prozess der Ausbildung. Oder bei Trainerausbildung und so weiter. Aber da sollte man sich doch nicht auf irgendeinen Thron setzen und sagen, hey Leute, jetzt aber. Ja.
Ja, beziehungsweise was auch sein könnte, ist eben durch die Demokratisierung. Und jeder hat grundsätzlich mal den Basic-Zugang zu so viel. Du kannst einfach, also dein Alleinstellungsmerkmal kann gar nicht mehr sein, hey, ich weiß so viel mehr als du. Richtig. Oder? Früher konnte das vielleicht der Grund sein, warum du der Chef, der hoch angesehene Doktor, was auch immer warst, weil du einfach mehr Zugang hattest. Dann durftest du dich auch so präsentieren. Heute hinterfragt dich dann wahrscheinlich gleich jeder, ja?
Ja, definitiv. Ja. Also ist uns ja auch am Anfang passiert oder mir am Anfang auch passiert auf YouTube, ne? Dann habe ich halt Dinge präsentiert, wo die breite Ausdauer, Community erstmal gesagt hat, nee, das kann doch gar nicht sein, was er da sagt. Eigentlich ist es doch so und so. Und dann habe ich natürlich auch erstmal ein bisschen Breitseite abbekommen, aber ich glaube, dann musst du halt, und ich glaube, dann geht es halt wirklich darum, mit Offenheit und Transparenz und Inhalten das Ganze aufzuklären und vielleicht zu korrigieren ein Stück weit. Und dazu musst du aber bereit sein. Und und wie gesagt, ich glaube, dann ansonsten, wenn du da auf deinem, in Anführungszeichen, Wissensberg oder auf deiner Wissensinsel sitzt, dann ist das ganz schnell eine einsame Insel.
Ja, das stimmt. Was aber gleichzeitig wiederum auch nicht heißt, dass du natürlich, also du jetzt spezifisch und vielleicht wir im weiteren Sinne, Coaches, Leute, die das studiert haben, die das auch erfahrungsmäßig in ihrem Leben mitbekommen haben, einen gewissen Vorsprung haben wir ja schon, oder? Und dann sind wir wieder in einer lustigen Spannung zwischen die Leute, die eben YouTube-Videos schauen, die Vorträge lesen, die Papers anschauen und lesen und die dann aber auch annehmen, ich weiß jetzt eh alles, versus der Person, die dann doch es mit ihrem Körper gelebt hat. Und ich glaube, auch wissen Studien lesen ist da vielleicht ein Beispiel, oder? Also jeder kann ein Abstract lesen, jeder kann die Conclusion lesen. Zu wissen, was da tatsächlich gemacht wurde, was diese Messmethode eigentlich bedeutet, wie das tatsächlich zu interpretieren ist, das macht ja ein riesiges Rabbit Hole auf, ja? Das ist dann wieder vielleicht schwer zu kommunizieren, oder? So, hey, grundsätzlich, ich bin auf Augenhöhe mit dir, aber nein, ich habe schon einen Wissensvorsprung und ich werde mir nicht alles von dir sagen lassen. Ne?
Nein, das sollte man ja auch nicht. Und ich meine, du beschreibst da ja im Grunde den Dunning-Kruger-Effekt, ne? den Klassiker, wenn man einfach mal ganz schnell irgendwie im Internet googelt und dann reden wir noch gar nicht von wissenschaftlichen Studien oder Review-Artikeln, sondern im Grunde von irgendwelchen Quellen. Ich will die jetzt auch gar nicht nennen oder wie auch immer. Oder Forenbeiträgen, ist ja auch völlig in Ordnung. Nur dann wissen wir ja sofort, okay, was der Karl Otto in der Facebook-Gruppe XY gesagt hat, das hat halt einen Evidenzgrad von und eine quantitative Meta-Analyse hat dann nochmal ein bisschen einen anderen Standard. Und ich glaube, das ist aber auch völlig in Ordnung. Deswegen sehe ich mich aber auch in unterschiedlichen Rollen. Also Auf der einen Seite denke ich, wir sind als Coaches schon auch heute in einer Position noch mehr des Erklärens und nicht mehr nur des Trainingsplans Schreibens. Und wenn dann jemand halt mehr weiß oder denkt zu wissen, das kann man jetzt frei aussuchen, dann bin ich aber auch ganz schnell so in so einer Moderatorrolle oder Moderatorenrolle. Und ich finde auch da gilt es ja eigentlich immer nur das Vertrauen des anderen zu gewinnen, auch mit Inhalten wieder zu überzeugen. Und ich glaube, wenn man sich dann wirklich auskennt und die Dinge dann auch einfach und verständlich wieder erklären kann, dann, ja, dann kann man den anderen doch auch zeigen. Dann geht es gar nicht um Vorsprung, sondern es geht einfach um Inhalte. Und dann habe ich eigentlich selten bis nie erlebt, dass man dann nicht auf einen gemeinsamen Konsens kommt oder in eine vernünftige Rollenverteilung. Ja.
Es gibt natürlich nie eine One-Size-Fits-All-Solution, aber es gibt in der Psychologie durchaus den Effekt, jemand ist von A überzeugt, fundamental, und du gibst ihm alle Studien und alle Beweise, dass A nicht stimmt, und er ist danach noch mehr von A überzeugt. Das heißt, man muss die Leute schon irgendwo auch einladen in die eigene Welt, genau. Ihnen zu zeigen. Hast du da ganz pragmatisch gemerkt, dass gewisse Taktiken und Approaches besser funktionieren? Also ist es wirklich, hey, hier ist ein Studio ABC und es funktioniert doch? Oder ist es eher ein, also wie lädst du Leute ein, in deine Welt zu kommen, um zu sehen und zu verstehen?
Ja, also das ist ja, man sagt das immer so schnell, aber das ist halt echt auch schwierig, jeden da abzuholen, wo er steht. Also ne, wenn wir uns unterhalten, dann ist das sicherlich, dann holst du mich woanders ab und ich hol dich woanders ab, als wenn wir jetzt mit einem Athleten sprechen. Das ist ja auch immer ein bisschen auch die Rolle. Also sprichst du mit jemandem, der in seiner Firma sehr viel Erfolg hat, Geschäftsführer ist und so weiter, den musst du auch vielleicht auch, also habe ich sogar die Erfahrung gemacht, den musst du vielleicht auch mal mehr vom Kopf stoßen, damit er aufwacht. Und so, Moment, oh, wenn du da zu demütig rangehst, dann bist du ganz schnell auch ein Mitarbeiter, ja, plötzlich von den wenigen.
Ja, weil er vielleicht gewohnt ist oder sie, ja, auf einem gewissen Level approached zu werden. Ja.
Richtig. Und dementsprechend, also erstmal so ein bisschen das Rollenverständnis zu verstehen, in wo befinden wir uns hier gerade, wie tickt derjenige. Und ich glaube, dann einfach immer wieder ganz rudimentär anzufangen. Also du kannst dann nicht direkt von der Glykolyse sprechen, sondern du musst halt sagen, pass mal auf, dein Körper verbraucht in einem hochintensiven Bereich Kohlenhydrate. Und das passiert aber nicht nur dann, sondern eigentlich die ganze Zeit. Also guck dir mal hier das Diagramm an, also auch vielleicht mit einer bildlichen Vorstellung. Nach einer Leistungsdiagnostik macht ihr ja auch. Und dann kannst du vielleicht hier den Substratstoffwechsel anschauen. Und deshalb geht die Leistung, die du dir vorgenommen hast, im Ironman jetzt gerade nicht. Und deshalb würde ich dir jetzt auf Basis dieser Zahl vorschlagen, das wäre jetzt vielleicht etwas, was sinniger wäre. Und lass uns das doch einfach mal in den nächsten Wochen im Training ausprobieren. So, und dann wird der Athlet ja relativ schnell feststellen, naja gut, wenn er 20 Watt mehr treten will, kann er gerne machen, aber dann wird das ein langer Ironman.
Okay, spannend. Also du kommst dann schon, vielleicht auch der Ausbildung geschuldet, über die datenbasierte Schiene. Also du probierst ihnen so diese Welt zu erklären. Weil ich habe zum Beispiel manchmal gemerkt, manchmal muss ich in Parabeln und in Metaphern mit den Leuten sprechen, weißt du? Also
ja, kommt auch vor. Aber wenn ich die Daten, ich merke schon, wenn ich die Daten verfügbar habe, dann dieses Schwarz auf Weiße, dieses, also sagen wir so in Deutschland, das hilft dann schon. Und die Leute haben, also du musst dir auch überlegen, wenn jemand zur Leistungsdiagnostik kommt, dann hat er sich ja darauf schon eingelassen, dann vertraut er ja schon darauf. Und dann kannst du dieses Vertrauen ja weiter nutzen, nicht ausnutzen, ganz wichtig, sondern nutzen, um darauf etwas dann davon abzuleiten.
Das ist ein extrem wichtiger Punkt, das stimmt. Wenn er schon zu dir kommt mit einem gewissen Angebot, was du hast, dann, genau wie du sagst, dann hat er sich grundsätzlich schon mal darauf eingelassen. Ja?
Genau.
Ich habe teilweise Leute, wenig, aber hin und wieder, die halt aus der Ernährungsschiene unsere Hilfe suchen. Also einfach, ich habe das Gefühl, leistungsmäßig geht irgendwie nicht viel weiter. Schauen wir uns mal die Ernährung an. Und mit diesen Leuten ist schon mal automatisch leichter zu arbeiten, als mit einem Athleten, wo du siehst, puh, ist ein bisschen mehr, weißt du?
Ja, ich weiß.
Man muss nicht 3-Hour-Fasted-Morning-Ride machen. Ja. Und denen das dann zu erklären und sie einzuladen, ist natürlich unendlich viel schwerer als die Person, die ohnehin zu dir kommt. Ja, das macht einen riesen Unterschied. Ja. Ja. Probierst du das noch manchmal? Entschuldigung, wolltest du was sagen?
Ja, oder halt einfach zu sagen, okay, pass auf, du bist jetzt der Meinung, ich bin jetzt der Meinung, oder nicht ich bin der Meinung, sondern aus der wissenschaftlichen Perspektive, das ist mir auch immer wichtig, weil es geht hier nicht immer um Meinungen, sondern ich versuche immer diese wissenschaftliche Perspektive reinzubringen, was ja auch die Emotionen ein bisschen rausnimmt, weil es ja nicht meine persönliche Meinung ist. Und dann versuche ich schon auch immer zu sagen, okay, pass auf, dann lass uns doch jetzt mal einen Monat eine Testphase machen. Und wenn du dann sagst, es ist immer noch besser, wie du das jetzt gerade machst, dann ist das völlig okay für mich, weil das ist ja dein Körper, das ist deine Verantwortung, das ist nicht meine Verantwortung. Und meistens hat sich das dann relativ schnell dann auch gelöst. Ja.
An Trial and Error führt am Ende des Tages auch wenig vorbei, oder?
Also, ja, absolut.
Der Körper ist ein komplexes System, man kann mit jeder wissenschaftlichen Analyse kommen, wie man will. Und ich glaube, ja. Das Pferd, das tote Pferd der Individualität müssen wir jetzt auch nicht weiter reiten. Inzwischen
Nein.
haben es hoffentlich viele verstanden, ja. Du hast vorher den Dunning-Kruger-Effekt auch angesprochen und ich liebe ihn. Also aus der Psychologie kommend, für alle Leute, die es vielleicht noch nicht gehört haben, wenn man wenig von etwas weiß, dann weiß man auch, dass man quasi nichts weiß. Und je mehr man weiß, auch wenn es nur ein bisschen ist, denkt man plötzlich, man hat alles verstanden und man ist on top of the game. Und nur wenn man dann noch weiter pusht, dann fällt man in das sogenannte Valley of Despair, in das Tal der Verzweiflung, wo man denkt, oh mein Gott, was zur Hölle, was habe ich in meinem Leben eigentlich gemacht? Wie oft warst du in deinem Leben schon im Valley of Despair?
Das ist eigentlich ein Dauerzustand, oder? Ja, also ich glaube, da sollte man sehr ehrlich sein. Also natürlich gibt es gewisse Orientierungspunkte, Fixsterne, wie auch immer, an denen man festhalten kann, weil man auch weiß, dass sie so sind, wie sie sind oder da sind, wo sie sind. Also gewisse physiologische Zusammenhänge, sage ich jetzt mal ganz per se. Aber natürlich, also gerade sagen wir mal so das Thema Ernährung und die Trainingsanpassungen in Bezug auf Ernährung, meine Güte, also das ist ja wirklich, du hast eben das Wort Rabbit Hole genannt, da bin ich ganz bei dir. Und natürlich ist es, also das hast du ja eben Erfahrungsvorsprung, glaube ich, auch gesagt. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der Punkt, den habe ich jetzt mittlerweile, weil klar ist, wenn du von der Hochschule kommst, bin ich ja damals auch, oder damals eine neue Studie gelesen hast, dann ist ja auch noch ein weiterer Leitsatz, if you have a hammer in your hand, everything looks like a nail. Ja, dann denkst du, du kannst alles mit dem und dem Training fixen. das wird vermutlich dann auch nicht immer passen. So, und ich glaube, dementsprechend hast du dann irgendwann in diesem Tal der Verzweiflung aber schon irgendwo ein eigenes Konzept, damit umzugehen. Du hast ein Konzept, von dem du weißt, dass es eigentlich auch für 80-90% funktioniert. Und dann hast du halt eigentlich diese Verzweiflung, in denen die 10-20%, hört sich jetzt viel an, ist aber im Alltag, kommen die viel, viel weniger vor. Hast du dann so ein bisschen die Verzweiflung. Und dann musst du halt gucken, wie du da über Trial and Error wieder rauskommst. Ich glaube, so würde ich es beschreiben.
Ja. Am Ende des Tages, Biologie, der Körper, es ist ein komplexes System. Auch die Natur, Umwelt sind komplexe Systeme, die per Definition nicht linear, nicht deterministisch sind. Aber in der Welt der Wissenschaft, Frequentist, Statistics, Regressionsmodelle, sehr mechanistisch gedacht. Also wir, die aus den Universitäten kommen, gerade jemand wie du, der auch noch einen PhD oben draufsetzen musste, der gewisse Regeln befolgen musste an der Analyse durch Peer-Review-Verfahren durch und so weiter. Wie hast du es dir erhalten? Hast du es dir erhalten, den Körper und Biologie teilweise nicht nur als eine lineare Maschine zu verstehen, sondern auch zu sagen, hey, hier sind viele Dinge am Werk, die ich aus Erfahrung einfach weiß und fühle, aber ich kann sie dir vielleicht nicht mit einer Studie argumentieren. Und das muss man mehr fühlen. Also hast du dir das erhalten? Und wenn du es geschafft hast, wie? Weil ich sehe zu viele Leute da draußen, die anfangen, den Körper als Computer zu sehen, wo man auf Knöpfe drückt und dann passiert was.
Ja, also ich glaube, das kommt aus meiner eigentlichen Sozialisierung des Coachings. Weil ich war ja schon Coach, als ich noch nicht studiert habe und noch nicht promoviert habe. Und dort habe ich halt einfach mit einem, man sagt ja das Trainerauge, Coaches Eye, habe ich, glaube ich, einfach entwickelt. Und gewisse Dinge siehst du einfach. Meiner Meinung nach ist übrigens auch etwas, worüber ich heute mit dem Olaf Alexander gesprochen habe, der gesagt hat, okay, du hast eine Beobachtung und du hast die Daten. Und jetzt... Ne, hast du ja gerade das Feld der Daten aufgemacht, also das als Problemfeld, die einen ja auch verblenden können. Aber ich sage immer, und das ist auch eigentlich ein Leitsatz vom Olaf, wenn du die nicht hast, dann hast du aber immer noch deine Beobachtung und die ist eigentlich sehr, sehr gut. Und jetzt musst du ja eigentlich schaffen, deine Beobachtung mit den Daten zu unterstützen und daraus dann so zu mergen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe. Also weder das eine noch das andere ist überlegen. Ich glaube nur, dass die Beobachtung und das Fühlen, ja, nenne ich das jetzt auch mal, ist natürlich heutzutage aufgrund dessen, dass wir in vielen Punkten eben noch nicht genug wissen, einfach überlagert ist noch oder es ist einfach prioritär zu behandeln, auch in meinem Doing. Aber Ja, ich glaube einfach, das habe ich mir, also weil ich einfach so groß geworden bin als Trainer, habe ich es mir, also ich habe es so gelernt und das andere kam hinzu und deswegen habe ich es mir bewahrt.
Ja, aber du nimmst ja auch selber die Freiheit raus, vielleicht auch wenn du mit Leuten, mit Athleten redest, die manchmal eine Antwort von dir wollen und du vielleicht am Ende tatsächlich zu dem Schluss kommst, tut mir leid, ich habe hier keine Studie für dich. Das ist eine Sache, you know it when you know it, so in die Richtung. Und dann ist die Frage, schlucken die Leute das, ja? Weil wir sehen schon den Trend, dass die Leute eben Beweise wollen, die Leute wollen Daten. Und ich finde diesen Vergleich grundsätzlich schön, Beobachtung und Daten. Aber was manchmal passieren kann, ist, dass die Leute sagen, die Daten sind höher als die Beobachtung. Und ohne dass sie es verstehen, passen sie ihre Beobachtung unterbewusst den Daten an und verschieben damit ihre Beobachtung. Anstatt zu sagen, die Beobachtung ist grundsätzlich mal primär, wenn ich mit mir selber im Reinen bin und einen klaren Blick habe. So, die Frage ist jetzt quasi, schlucken das die Leute, wenn du ihnen manchmal nicht Daten und nicht die Studie liefern kannst?
Ja, ich denke schon, ich versuche natürlich auch eine Gesprächsführung entsprechend aufzumachen, weil ich versuche ja mein Coaching auch nicht zu verwissenschaftlichen in der Kommunikation mit den Athleten. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Ansonsten ist es so ein bisschen, beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz. Also du kannst dich nicht beschweren, dass die Leute eine Studie haben wollen, wenn du immer mit Studien argumentierst. Sondern ich versuche schon, also meine allererste Frage ist eigentlich, wie geht's dir? Wie war die letzte Woche oder der Zeitraum? Ich habe dann schon Athleten auch gehabt, die gesagt haben, jetzt musst du mir doch sagen. Ich kann jetzt nicht für dich fühlen. Ja.
Und dementsprechend, aber du hast doch die Daten, du hast doch den Sleep Score. Und
ja, genau.
HRV, also bitte.
Genau. Und dann sage ich so, ja, ich habe die Daten, aber ich kann trotzdem nicht fühlen. Also ich nehm das auch wirklich, dieses Wort in den Mund. Und wenn du das priorisierst und dann versuchst, diese Beobachtung oder diese Kommunikation mit den Daten zu verknüpfen, ich glaube, dann hast du eine Chance. Und ich wüsste es jetzt auch gar nicht. Ich glaube, ich habe noch nie einem Athleten eine Studie geschickt. Also das mache ich einfach per se nicht, weil meine Aufgabe ist es ja, Studien zu übersetzen und nicht denen die komplizierten oder komplexen Zusammenhänge da einfach mal so zuzuschicken, außer jemand hat ein totales Interesse oder ist selber Sportstudierende oder Sportstudierender. Also dementsprechend, nein, kann ich eigentlich erst bei einem normalen Age-Group-Athleten zwischen 40 und 50 habe ich, glaube ich, noch in meinem Leben noch keine Studie geschickt.
Ja, ist vielleicht auch smarter so. Ich habe eine kleine persönliche These, warum wir in der heutigen Welt einerseits Wissenschaftsfanatiker haben und andererseits die Hardcore-Wissenschaftsskeptiker. Die würde ich dir gerne sagen, du sagst mir kurz, was du davon hältst, ob das irgendwie Sinn für dich ergibt. Also ich sehe eine große Trennung zwischen, hey, wenn etwas nicht in einer Studie bewiesen wurde, dann gibt es das nicht, und jede Studie ist bezahlte Scheiße. Warum wir teilweise eine starke Trennung haben, obwohl es natürlich immer noch die Mitte gibt, ist, dass wir Wissenschaftskommunikatoren, vielleicht uns, also Anwesende natürlich ausgenommen, wir haben teilweise vielleicht einen schlechten Job dabei gemacht, den Leuten wirklich zu vermitteln, hey, eine Studie, selbst eine Meta-Analyse, ist eine von vielen Betrachtungsweisen auf ein Thema. Sie kann uns Muster aufzeigen, sie kann uns Trends und Tendenzen aufzeigen, die wir dann mit Beobachtung, mit Erfahrung, mit Gefühl, mit Emotion, mit Outcome, also nicht nur mit mechanistisch, Outcome-Data, Beobachtung, Erfahrung, alles abgleichen. Und was dann am Ende des Tages rauskommt, ist eine gelebte Erfahrung, ja, unterstützt von gewissen Trends und Mustern. Aber die Leute sehen das nicht so. Die Leute denken, hier ist ein Tool, ein Werkzeug, um Sachen zu beweisen oder zu widerlegen. Und das trennt dann die Leute. Das trennt die Leute in die sagen, hey, da stehen Sachen drin, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Und deswegen hinterfrage ich alles, die Wissenschaft per se. Oder wir haben die Leute, die eben ihre Wahrnehmung verschieben und sagen, nein, das ist der Weisheit letzter Schluss. Also glaubst du, Wissenschaftskommunikatoren wie wir oder vielleicht die Generation vor uns hat teilweise ein bisschen einen schlechten Job gemacht, wirklich zu verstehen zu geben, was Wissenschaft eigentlich ist, nämlich eins von vielen Werkzeugen, neben auch Intuition, Beobachtung und so weiter?
Ja, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war. Ich glaube, vielleicht war es einfach, oder ist es ein normaler Prozess, den wir einfach immer bei vielen Dingen durchlaufen. Aber wenn wir uns jetzt mal auf die beiden großen Themen eins der letzten Jahre und vielleicht eins grundsätzlich, dann hast du es bei der Covid-Pandemie gesehen. Ja, also wo ja gesagt wurde, ja, die wissen ja, also die Wissenschaftler, ja, genau, die wissen ja schon gar nicht mehr, was sie erzählen, weil das ändert sich ja jeden Tag, so blöd gesagt. Ja. Und ich glaube, deswegen gibt es ein grundsätzliches Missverständnis, da bin ich schon bei dir, dass Wissenschaft nicht unfehlbar ist, anders als der Papst, ja?
Also, über den wollen wir gar nicht erst reden, ja, genau.
Nein. Und Nee, dementsprechend glaube ich, ist es einfach ein. Aber da weiß ich nicht, ob das der Fehler der Wissenschaftskommunikatoren war oder ist, sondern, also, ich sehe es auch nicht als meine Aufgabe an, zu kommunizieren, was Wissenschaft an sich leisten kann und was sie ist. Also, ein bisschen würde ich auch sagen, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, ein bisschen Vorwissen und sollte man vielleicht auch mitbringen, wenn man sich mit einem Thema in der Sportwissenschaft zum Beispiel beschäftigt. Und dass wir hier keine Naturgesetze abbilden in der Sportwissenschaft, das sollte irgendwie auch klar sein. Also, ich meine, Gravitation kannst du schnell beweisen, ja, gut, die Flat Earther, die weiß ich nicht, ob die empfinden dann trotzdem immer so ein paar Sachen, wobei sie ja letztens selber bewiesen haben, dass die Erde rund ist. Aber nein, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist auch. Es ist einfach, glaube ich, in jeder Sache einfach eine Entwicklung. Wir haben eine immer stärker werdende Rolle von Wissenschaft per se. Und ich glaube, in dieser Entwicklung gibt es auch immer eine Gegenentwicklung. Und was die Motivation dahinter ist, ob man sich nicht abgeholt fühlt, ob man sich abgehangen fühlt, ob man grundsätzlich skeptisch ist, ob man das kann ich nicht beantworten, habe ich mich zu wenig mit beschäftigt. Aber ich habe mich zum Teil schon gewundert, wie Dinge dann wahrgenommen werden. Ich meine, oder Klimawandel, ne? Dann wird nicht zwischen Klima und Wetter unterschieden, so, wenn so per se, so, ne? Also guck mal jetzt, ja, was ist das denn? Ja, es regnet ja seit zwei Wochen lokal, ja. Und ist mir doch egal, also nach dem Motto. Also von daher, das wird dann manchmal auch ein bisschen zu einfach runtergebrochen und dann ist es natürlich auch schwer. Weil wenn du halt so, also wird gesagt, an diesem Beispiel Klimawandel kannst du es mal gut ausmachen, wenn jemand sagt, ey, bei uns ist aber jetzt dieses Jahr ein Rekordtief an Temperaturen in den zwei Wochen, es hat nur geregnet, dann sagt er so, dann gibt es keinen Klimawandel. Also der Person dann das globale Klima zu erklären mit all den Zusammenhängen, die hochkomplex sind vermutlich, da kenne ich mich aber überhaupt nicht aus. Ja. Und wenn man jetzt aber mal weiß, die Meteorologen, das sind ja mit die krassesten Wissenschaftler überhaupt, weil die ihre Modelle ja ständig selbst überprüfen. Also das hat ja, da sind wir Sportwissenschaftler ja wirklich ein feuchter Furz gegen, wenn ich das so sagen darf. Ja, dann wird es schwierig, ne? Also ich glaube, man muss es vielleicht auch akzeptieren, dass es diese Entwicklung gibt und sich halt Mühe geben, da aufzuklären.
Mhm. Und vielleicht auch das Verständnis und die Toleranz dafür, dass wir auch einfach niemals alles wissen können und werden.
Ja.
Und manchmal kommt mir vor, Leute wollen, wir Menschen haben gerne Sicherheit. Wir fühlen uns gut, wenn wir das Gefühl haben, wir haben etwas verstanden, weil dann haben wir es unter Kontrolle. Ja? Und dann suchen wir auch manchmal Scheinsicherheit, Scheingenauigkeit, die uns das Gefühl von Sicherheit gibt. Okay. Und wir haben vielleicht ein bisschen verlernt, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst aus deiner Erfahrung, Gegensätzlichkeiten zu akzeptieren, weißt du, dass zwei scheinbar gegensätzliche Dinge gleichzeitig wahr sein können. Also Dinge müssen immer schwarz oder weiß sein, eins oder null.
Nee, es gibt
Beispiele in der Natur. Ich meine, wir brauchen nur Richtung Quantenphysik schauen, um zu sehen, dass auf der tiefsten Ebene unserer Wirklichkeit ein Elektron, ein Photon, ein Partikel und eine Welle gleichzeitig sein kann. Und dieses Muster zieht sich teilweise bis ins echte Leben, oder? Gegensätzlichkeiten können existieren. Weißt du, was ich damit meine? Oder ist das zu kompliziert und komisch ausgedrückt?
Nee, finde ich absolut richtig. Also, das gerade mit der Sicherheit und dann, dass man sagt, mache jetzt mal ein einfaches Beispiel. Also, wenn ich so und so trainiere anhand der und der Studie, werde ich auf jeden Fall besser. So. Kann ich total nachvollziehen. Ja, also, finde ich total logisch.
Ja, ja. Und dann sind wir beim Thema, du hast jetzt öfters den Olaf Alexander Buh angesprochen, der mich unendlich fasziniert. Wir haben auch kurz im Vorgespräch erwähnt, dass der wahrscheinlich in seinem Kopf eine wahnsinnige Rechenpower hat, auch wenn das Gehirn natürlich kein Computer ist. Und das sieht man und das zeigt sich, indem wie er spricht, was er spricht. Und als jemand mit einem Physik- und Technik-Background spricht er oft von diesen First Principles, Arguing from First Principles, dass wir uns oft im Detail verlieren. Kohlenhydratverbrennung oder mitochondriale Biogenese und am Ende des Tages, okay, was sind die First Principles? Und das ist auch sehr physisch angehaucht, ja. Wie würdest du das beschreiben, wie er da die Welt sieht und gibt es so gesehen First Principles, von denen du kommst, ja? Ist es das zweite Gesetz der Thermodynamik oder gibt es so fundamentale Prinzipien, die deine Weltsicht ausmachen, wie du am Ende des Tages den menschlichen Körper, Sport, Ernährung, all das siehst?
Mhm. Also bin ich komplett bei dir. Also und das gibt's eigentlich sehr gut wieder, wie ich glaube ich, er wirklich tickt. Er hat natürlich dann, das habe ich ja auch im Vorgespräch gesagt, natürlich trotzdem auf der 10. nicht First Principle Ebene, sondern der 10. Ebene darunter, kann er dann dribbelt er dich auch aus über Bande. Ja, das ist ja schon Wahnsinn. Heute noch mit ihm über Stoffwechselsimulation gesprochen, habe ich gedacht, ich hätte noch nie was von dem Thema gehört danach. Ja. Das ist schon immer beeindruckend.
Erst der Ware, dann die Kruger-Maschine, die dich wieder reinpusht.
Ja. Danach ist die Verzweiflung groß, das stimmt. Das Tal ganz tief. Ja, es wird dann die Berge um dich herum sozusagen, die werden höher, ja, im Gespräch. Nein, Spaß beiseite. Ja, aber er gibt ja trotzdem kein schlechtes Gefühl dabei, sondern er ist ja immer inhaltlich interessiert. Das ist ja das Interessante an der ganzen Geschichte. Ich würde sagen, ich habe nicht diesen physikalischen Hintergrund, leider. Hätte ich gerne, jetzt, wo ich das auch sehe, muss ich sagen, boah, beeindruckend. Versuche mir natürlich aber vieles davon anzueignen. Ich habe andere Prinzipien, also ein Prinzip von mir ist definitiv Kontinuität geht vor alles. So, das ist aber jetzt eigentlich, wenn du so ein bisschen willst, von der Protein-Biosynthese im Grunde abgeleitet, weil ich halt einfach nicht der Superkompensationsprinzip-Gläubige bin, sondern im Grunde sehe ich die Protein-Biosynthese als ja schon irgendwo auch mit einem linearen Volumenzusammenhang. Also umso mehr du trainieren kannst und umso kontinuierlicher die du trainieren kannst, desto höher ist dein Gesamtenergieumsatz. Und dementsprechend kannst du dann auch eine stärkere Anpassung erzielen. Solltest du da irgendwo mal eine Pause drin haben, ist dieser Prozess einfach unterbrochen. Deswegen ist für mich Kontinuität einfach immer, also Consistency is key im Englischen, ist für mich eins der allerersten Prinzipien. Individualität, du hast eben gesagt, das sollen wir nicht totreiten, aber das stimmt natürlich auch.
Man darf es ruhig. Also es gibt ja auch gewisse Sprüche, die einfach zu Klischees geworden sind. Und da denkt man sich immer, oh, der Spruch schon wieder. Aber Dinge werden aus einem Grund zum Klischee, weil sie einfach eine tiefe Wahrheit des Lebens beinhalten. Genau. Einfach stimmt, ja.
Genau.
Also Individualität, ja.
Individualität, aber jetzt gar nicht immer so sehr auf dieses reine Trainingswissenschaftliche, sondern eben auf den Menschen bezogen. Ist sicherlich etwas, was ich die letzten 5 Jahre auch noch stärker irgendwo einbeziehe. Also wie schafft man es, die Persönlichkeit auch irgendwo zu, einzubeziehen in das Coaching, um dann eben wieder das erste Prinzip, nämlich die Kontinuität aufrechtzuerhalten. Also ich beziehe es mal auf mich, ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der, es würden wahrscheinlich jetzt ganz viele Leute anders denken, aber ich bin eigentlich nicht derjenige mit einer ganz hohen Aufmerksamkeitsspanne oder ganz lang. Also wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen ein Spätgeborener wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auf jeden Fall Ritalin mal bekommen, ja, so. Aber ich habe es halt geschafft, daraus eine Stärke zu entwickeln, einfach zum Beispiel, man weiß das ja, dann hast du so eine Art Hyperfokus und so weiter und ich kann mich halt, sagen wir mal, eine Stunde, sehr, 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 sehr gut konzentrieren und schaffe da viele Dinge, die Leute vielleicht für 2-3 Stunden brauchen, aber ich könnte das nie, so wie andere, mich 2-3 Stunden an eine Sache ruhig ransetzen, sondern ich brauche immer so einen Switch und gleichzeitig merke ich das auch im Training. Also du kannst mir wechselnde Belastungen kannst du mir um die Ohren hauen, habe ich nie ein Problem mit. Aber 4 Stunden kontinuierlich geradeaus fahren, das ist für mich die größte Qual. Ich weiß aber gleichzeitig auch, und das finde ich total interessant, dass mein metabolisches Profil genau auf das Training gut anspricht, nämlich das stoische, lange Grundlagen- oder Lit-Training. Und das ist eine Beobachtung, die ich immer mehr gemacht habe. Ich glaube, dass der Charakter, ich weiß es noch nicht, ich müsste wirklich mal eine Studie zu machen, wie es zusammenhängt, aber ich glaube, wenn du eher so der stoische, ruhige Typ bist, dann kannst du dich vielleicht eher reizen, tatsächlich reizen, als das reine Wort, über wechselartige Belastungen. Und wenn du ein anderer Typ bist wie ich, dann vielleicht eher über das kontinuierliche Training.
Ja. Warum soll es nicht so sein? Warum soll nicht die physiologische Beschaffenheit, die den Körper von innen ausmacht, sich übertragen über Entwicklung und über Wechselwirkungen auf die Psyche, auf das menschliche Wesen? Warum soll es da keine Wechselwirkungen geben in einem, nicht 1:1, keine 1.0 Korrelation, aber 0 Punkt irgendwas oder wie auch immer, ja? Ist spannend. Das heißt eigentlich, dein sportlich größtes Potenzial würde da liegen, wo unter anderem dein größter psychologischer Diskomfort ist.
Ja? Definitiv.
Okay, spannend, lustig. Es gibt ja auch dieses psychologische, philosophische Prinzip fast schon. du wirst da am meisten wachsen, wo es am dunkelsten ist für dich, ja? Also the darkest abyss is where the brightest light shines, so in die Richtung, ja? Mhm. Auf der körperlichen Ebene manchmal wie auf der psychologischen. Da würde mich sehr interessieren, weil du ja auch sportlich, also wir brauchen jetzt nicht eine lange Abhandlung über deine Historie machen, das hast du bei anderen Podcasts schon, glaube ich, schon genug gemacht, aber leistungsmäßig stark dabei immer gewesen, Ironman-Leistung sehr stark, dann Verletzungen, Comeback und so weiter. Wie geht's dir momentan mit deinem eigenen Körper, deiner Leistungsfähigkeit und bist du im Reinen mit dir oder gibt's da vielleicht ein paar Baustellen, die?
Ja, also grundsätzlich glaube ich, habe ich eine gute Balance gefunden, aber das ist natürlich tricky, ja. Also ich glaube, wenn du so mit Anfang, Mitte 20 so den Peak deiner Leistungsfähigkeit hattest, vielleicht auch ein Tick, ja doch, Mitte 20, vermutlich auch biologisch begründet, aber auch durch viel Zeit und großen Fokus im Leben. Also sicherlich war damals Sport für mich viel, viel wichtiger, als es heute ist. Also für mich, also das Sporttreiben und oder vielleicht der Leistungssport, da habe ich dann schon gebraucht, um davon wegzukommen. Ich will gar nicht sagen, das war eine Droge oder so, überhaupt nicht, sondern einfach nur von diesem Anspruch. Weil jedes Mal, wenn du ein, zwei, drei Jahre später mal den Stein wieder ein bisschen ins Rollen gebracht hast, dann reden wir immer noch davon, dass ich knapp unter 30 war, also immer noch biologisch hochadaptiv. Es war dann auch sehr schnell wieder sehr gut, so, oder eigentlich zu gut für das, was ich gemacht habe. Davon bin ich natürlich jetzt mit knapp 40 auch ein bisschen von abgekommen. Da hilft das Alter.
Verdammt, das Alter bekommt uns alle, sogar.
Ja. Es ist wohl so. Nein, aber möchte ich sagen, bin ich ein bisschen ruhiger geworden und ja, heute macht es mir einfach Spaß, das ein bisschen auch auszuprobieren, was ich vielleicht selber als Theorie eben auch aufstelle für andere und den Sport mit anderen zu betreiben. Und aber es gibt mir unheimlich viel nach wie vor und ich kann mir auch ein Leben ohne Sport, also ist gar nicht Leistungssport oder Leistungstraining, aber nicht vorstellen, weil das ist für mich so eine Art bisschen wie Zähneputzen. Ich glaube, das hängt aber auch wieder mit der Neurophysiologie zusammen, also ganz klare Korrelation in dem Fall. Also körperliche Belastung oder körperliche Aktivität und Gemütszustand, da würde ich sagen, gibt es einen eindeutigen Zusammenhang.
Natürlich, wir sind Wesen, die für Bewegung geschaffen sind. Also das ist ja nicht wegzudividieren. Ja. Würdest du sagen, warst oder bist grundsätzlich, das habe ich jetzt gar nicht mehr so am Schirm, ob du das mal erwähnt hast, grundsätzlich kompetitiv eingestellt gewesen? Also war auch Sport immer ein Quell von sich messen mit anderen? Und
ja, also doch. Also ich war schon auch immer daran interessiert, meine eigene Leistung zu steigern. Aber ich war sicherlich jetzt, das wissen auch, weiß auch mein Umfeld, ist auf jeden Fall kein guter Verlierer. Also ich sage jetzt mal so, Gesellschaftsspiele hatte meine Mutter immer keine Lust mehr, mit mir zu spielen. Das kann ich heute besser, aber es hat lange, lange gedauert.
Ja, okay. Also, ja. Weil der lustige Grund, warum ich eigentlich zum Triathlon gekommen bin, und ich war sicher nie auf deiner Ebene unterwegs, aber in Österreich hat es immerhin bei vielen Bewerben für Top 3 gereicht, auch mal für Podium-Staatsmeisterschaften bei Europa, also Age-Group-Europameisterschaften, fast Podium und so. Also okay, für den Aufwand, den ich
doch schon gut.
Ja. Ich bin tatsächlich in den Triathlon gekommen, weil ich der wenigst kompetitivste Mensch der Welt bin, gefühlt, und mir immer gedacht habe, geil, du startest mit 300, 400, 500 anderen Leuten gleichzeitig, niemand schaut auf dich, niemand wird dich beachten, du kommst irgendwann ins Ziel, geil. Ja? Und das habe ich so toll daran gefunden. Ja? Mhm, ich hatte dann auch eine Phase nach meinem Peak, wahrscheinlich Anfang, Mitte 20, ja, und dann hat sich eine Art körperliche Überlastung entwickelt, die nicht schlimm war, aber das hat für mich persönlich die Macht meines Geistes aufgezeigt, wie sehr man sich in eine Sache hineinsteigern kann und wie die eigenen Erwartungshaltung einem hineingrätschen können. Ja? Für mich war nie die Frage, dass ich ein körperlich leistungsfähiger Mensch bin, der grundsätzlich keine Limitationen hat in dem, was ich machen kann. Wenn ich 5 Stunden Radfahren will, gehe ich 5 Stunden Radfahren. Wenn ich 3 Stunden daheim in Kärnten auf die Berge wandern gehen will, mache ich das auch. Und plötzlich hatte ich eine Limitation. Und das hat mich gar weniger physisch als mental fertig gemacht. Ja? Mhm. Ich hab plötzlich nicht mehr meinem eigenen mentalen Bild von mir selber entsprochen. Und das waren harte 2 Jahre. Und ich möchte nicht sagen, dass ich in einer Depression war, bei Gott nicht. Aber ich glaube, ich habe hineingeschnuppert, was es bedeuten kann, depressive Symptome oder sowas zu entwickeln. Ja?
Ja.
Kommt dir sowas von dir selber oder von Athleten bekannt vor? Also
ja, total.
Aber auch teilweise wirklich dunkle Orte. Also wir wollen jetzt nicht zu...
Nein. Aber
sowas kann schon passieren, oder?
Also das, ja, also ich muss sagen, ich hatte gerade letztes Jahr nochmal so einen Moment, eigentlich vielleicht auch in der Heftigkeit zum allerersten Mal. Da habe ich mir im Skiurlaub ja, deswegen muss ich das Comeback ja nochmal verschieben, die Supraspinatus-Szene angerissen. Bei der OP war dann aber schon klar, sie ist dann komplett nochmal irgendwann zwischendurch gerissen und wurde dann operiert. Und dann hatte ich ja, ich weiß schon gar nicht mehr, 2 Monate oder sowas, den Arm in so einer Schlinge. Und das war für mich wirklich eine starke Einschränkung, hatte ich noch nie, ich hatte noch nie eine schwere Operation oder Verletzung, also klar, ich hatte Achillessehnenprobleme, konnte nicht mehr so viel laufen, aber am Ende, es ging ja, ne? Also ich konnte ja schon irgendwie laufen, aber dann dieses Ding da, um den Arm zu haben, das war wirklich nicht cool und ich weiß noch ganz genau, wie ich da in der Dusche gekauert habe und meine Frau mich geduscht hat, das war jetzt, habe ich gedacht, alter Schwede. Guck mal, jetzt bist du dann doch nicht mehr der Adonis, ja, bist du ganz klein und nach den 8 Wochen, also ein Adonis bin ich ja sowieso nicht körperlich, aber ja, du weißt, was ich meine.
Ja, es ist das eigene Bild, was man halt hat,
als genau,
ja. Leistungsfähiger Mensch, ja. Und ja.
Und nach den 8 Wochen wird mir diese, ja, wie soll man sagen, diese Schlinge abgenommen und dann meinte der Arzt, dann heben sie erstmal den Arm und das war halt überhaupt nicht möglich. Also null, also 1 Zentimeter und ich habe fast angefangen zu heulen, weil ich meinem Arm nicht mehr vertraut habe, ja. So, und da merkst du dann schon so, boah, krass, aber ich bin total bei dir, es ist schon heftig, ich würde es mal auch andersrum sehen, da bin ich auch ganz offen. Ich habe mich auch in ein viel zu tiefes Loch selber damals rein versetzt, weil ich damals gedacht habe, naja, also das war so die Zeit, wo eben das Wissen noch nicht so demokratisiert war. Ja, da hast du dann, weiß ich nicht, die Top-Leute gesehen und die hatten alle 4% Körperfett und du hast gesagt, wenn du nicht so aussiehst, dann brauchst du ja eh nicht antreten. Und ne, dann war halt nach dem Training abgezählte 20 Salzstangen und eine Tasse Brühe und dann ins Bett gegangen. Und nach 3 Monaten hatte ich dann pfeiferisches Drüsenfieber, oh Wunder. Und ja, den Körper, also und auch das Mentale, ich weiß bis heute nicht, wie ich das damals immer alles so geschafft habe, weil heute kann ich da nicht mehr hingehen.
Also was meinst du, diese Grenzbereiche an Schmerz und an Fertigkeit, an Ausgelaugtheit oder was genau?
Nee, das schaffe ich auch heute noch mal irgendwo im Training, aber so dieses wirklich viele, viele Wochen, Monate, Jahre im Grunde, dieser Sache derart unterzuordnen. Und diese Bedeutung dem Ganzen zuzusprechen, das schaffe ich. Da habe ich heute zu viele, Gott sei Dank, andere Dinge im Leben, die mir
wichtig sind. Ich wollte auch gerade sagen, Gott sei Dank für dich, oder? Man ist besser mehr aufgestellt. Ist dir, also jetzt im Nachhinein kannst du das betrachten und sagen, wow, das war echt all in, das war heftig. Ich weiß nicht, ob ich das jemals wieder könnte. War dir das damals annähernd bewusst? Hast du annähernd die Perspektive gehabt, was du da eigentlich aufführst und tust?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe gedacht, das wäre das Normalste der Welt.
Ja, okay. Ja. Ja. Weil deine Messlatte die 4% Körperfett Adonis-Triathleten waren, oder?
Die war ja da, ne, die Messlatte. Und war ja auch meine Peers waren ja ähnlich drauf. Ja, meine Kumpels, mit denen ich auch bis heute Sport mache oder mit denen ich dann später die Firma auch gegründet habe. Wir waren ja auch alle so ein bisschen so. Und ich hatte ja jetzt auch nicht so viele andere Freunde, die jetzt in jeden Abend gesoffen haben, blöd gesagt. Ne? Sondern Alkohol war halt, weiß ich nicht, spätestens mit Silvester nicht mehr vorhanden. Und ist schon Wahnsinn. Also ich muss auch sagen, ich finde es gar nicht negativ, dass ich da war. Es ist für mich heute eine Erkenntnis, vor der ich auch andere schützen kann. Das sehe ich auch als meine Aufgabe als Trainer im Übrigen an. Aber ich finde es schon spannend, wo man den Körper so oder auch das Mentale hintreiben kann, ja.
Absolut, absolut. Der Geist ist so unglaublich stark und er kann dein bester Verbündeter sein oder dein allerschlimmster Feind. Ja? Falsche Erwartungshaltung, ein falscher Blick auf die Realität. Deine eigene Psyche kann dir sowas von alles brechen oder einfach dein größtes Asset sein und dich stark und zurückhaltungsfähig machen. Und wahrscheinlich muss man auch mal durch die Dunkelheit durch, oder? Wenn ich an alle dunklen Episoden meines Lebens denke, das waren wie ein hartes Training. Das war da, wo der Samen gesetzt wurde, wo dann etwas gewachsen ist. Oder wo dann. Ja.
Und es hilft einem ja dann auch später nochmal, ne? Also ich meine, du wirst ja schon auch resilienter, wenn du es gut machst. Also wenn du zu häufig natürlich dahin gehst, dann brichst du irgendwann. Ich meine, ich hatte mit 30 schon 2 Gürtelrosen, also so, oder knapp über 30. Also brauche ich das auch nicht zu häufig. Bin jetzt auch nicht stolz drauf. Deswegen stören mich auch viele so Trends, so, dass jetzt jeder selbstständig werden muss und alle hustlen nur noch. Ich denke, Leute, überlegt euch das gut. Ja, da ist auch immer ein Preisschild dran, das erzählt nur keiner. Und das finde ich auch immer ganz interessant, wenn jetzt heute Leute gucken, die sagen, ey, guck mal, du hast doch das gemacht und du hast das gemacht und du weißt es, sie hören gar nicht auf. Und dann denke ich mir so, halt, stopp. Ich kann dir aber auch, ich habe den Preis bezahlt, den Preis, den Preis, den Preis, den Preis. Und ich habe auch das nicht gemacht und das nicht und das nicht und das nicht. Es war immer eine bewusste Entscheidung. Ich mache auch niemanden Vorwurf. Es war ja, ist ja mein Leben. Ich trage ja die Verantwortung dafür. Aber es wird mir manchmal, also es muss ja einfach alles immer nur Instagrammable sein. Ja, und das ist mir dann zu einfach. Und ja, da versuche ich schon auch immer drauf aufmerksam zu machen.
Findest du, Leute sind überrascht, wenn du ihnen dann manchmal erzählst, hey, alles hat seinen Preis und hier sind die Preise, die ich gezahlt habe. Sind die Leute oft überrascht, so in die Richtung?
Ja, klar.
Wirklich?
Ja, 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 doch. Ja, ja, das schon. Ja, ja, also weil man das ja nie sieht. Ja,
ja, ja.
Ich bin jetzt damit auch nicht hausieren gegangen.
Naja, aber weißt du, warum mich das verwundert? Weil ja doch jeder Mensch lebt sein Leben und jeder weiß doch, dass alles, was man macht, irgendwo seinen Preis hat, weißt du? In deinem Fall war es halt ein PhD und eine angehende Profisportkarriere und dann alles, was du jetzt machst, ein Business. Aber jeder hat doch irgendwo, oder?
Du? Nee, ich glaube, es gibt auch genug Leute, die denken sich so, naja, der hat Talent oder so und dem fällt das zu oder was weiß ich, der Glück. Ja, ansonsten würde es ja auch keinen Neid geben, wenn jeder denken würde, ja, der hat sich das auch hart erarbeitet oder weil ich das ja weiß, wie es ist, ja. Also das Interessante ist ja, dass wiederum jeweils dein Umfeld oder die Peers aus der also andere Leute, die damals Sport gemacht haben oder eine Firma gegründet haben, ja, denen ist das bewusst. Aber Leute, die nicht die Erfahrung gemacht haben, die denken sich so, ja, Selbstständigkeit hat ja eigentlich nur Vorteile und du zahlst ja quasi keine Steuern, was ja völliger Blödsinn ist. Aber, genau. Aber
nur Förderungen, kannst alles absetzen und alles genau. Ist easy peasy, lemon squeezy, richtig.
Ja, also wer weiß, wie es geht, der kann gerne bei mir eine Nachricht schicken. Ich weiß es nicht. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, das hängt immer damit zusammen. Also auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner, glaube ich. Und der Weg ist immer ebener auf der anderen Seite. Und ja, also das ist zumindest meine Erfahrung. Ist auch nicht, dass ich jetzt da irgendwie negative Erfahrungen gemacht habe, aber du hast mich ja gefragt, ob sie überrascht sind. Und da würde ich schon sagen, ja, ein Stück weit. Ja, oder verwundert oder, ach, das war mir nicht klar oder irgendwie sowas.
Ja, ja. Ja, ich finde das sehr interessant, weil ich mir denke, egal was für ein Leben man lebt, ab 30, ab 40 weiß man doch, dass alles irgendwo seinen Preis hat. Und deswegen finde ich es dann oft lustig, dass Leute es nicht diesen letzten Schritt noch schaffen und zu sagen, okay, unglaublicher, also großer, überdurchschnittlicher Erfolg wird wohl auch irgendwo seinen überdurchschnittlichen Preis haben, dass die Leute diesen Connects nicht so ganz hinkriegen.
Ja, ja. Ich glaube, Karl Lagerfeld hat immer gesagt, es wird nicht sein Zitat sein, aber er hat es häufig verwendet, du kannst nicht die Butter und das Geld von der Butter haben. Und ich glaube, das hilft im Leben daran zu denken.
Ja, 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 das ist spannend. Kommen wir noch mal einmal kurz auf den Herrn Olaf Alexander zu sprechen. Und einfach nur deswegen schon wieder, weil er mich einfach sehr fasziniert und weil du gerade aus dem Call mit ihm kamst. Wie würdest du in wenigen Sätzen, wenn dich jemand fragt, hey, was ist eigentlich die Norweger Methode? Kann man sie überhaupt in 5 oder 3 Sätzen beschreiben? Ist es etwas eigentlich mehr Gelebtes und Gefühltes? Oder kann man da relativ gut sagen, hey, ABC? Ist es eher, ist es das Mindset, ist es alles? Was ist das?
Ja, es ist selten nur ein Teil, ne? Aber ich glaube, da muss man es differenzieren zwischen, also was macht er ganz speziell mit seinem Team um sich herum oder was wird in Norwegen allgemein anders gemacht? Und ich glaube, was in Norwegen allgemein anders gemacht wird im Sport, also davon reden wir jetzt vielleicht dann auch erstmal, oder auch in der Gesellschaft, weil der Sport ist ja ein Teil der Gesellschaft, ist ja erstmal, welchen Stellenwert hat das da? Und das ist einfach komplett anders. Habe ich mich mit vielen Leuten unterhalten, die dort auch Trainer sind oder waren, die da studiert haben. Haben wir auch 1-2 Leute bei uns in der Firma und oder in meinem Umfeld. Und das ist schon sehr, sehr interessant, dass das eine ganz andere Sache ist, als zumindest, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland, da hat der Sport einfach nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und auch, sagen wir mal, der Nachwuchssport dort, ne? Also es ist ja mittlerweile, glaube ich, auch Common Sense, das wissen viele Leute, dass es, glaube ich, bis einschließlich 12 gibt es keine Ranglisten bei einem Volkslauf und solche Geschichten. Dann geht es halt um Partizipieren, das hätte dir gut getan, ja, einfach mitzumachen. Ich hätte wahrscheinlich gedacht, ja, ich war trotzdem Erster. Ja, könnte sein. Vielleicht aber eben auch nicht, weil ich in einem anderen System groß geworden wäre. Das ist jetzt eine Hypothese. Eine spannende, also finde ich zumindest
Nurture,
spannend.
Nature und Nurture, oder? Also
ja, genau.
Genetisch beschaffen sein, wie du willst, dein Umfeld formt dich halt in einer.
Definitiv. Oder
erlaubt gewisse Dinge zu wachsen und manche nicht, ja.
Genau, und natürlich, ja, und jetzt muss man sagen, jetzt finde ich es total spannend, weil die haben ja ungefähr 5 Millionen Einwohner, glaube ich, in Norwegen. Die können es sich gar nicht leisten, immer irgendwelche Extrawürste zu machen pro Verband. Ja, also ich kenne das ja noch aus Deutschland, da hat der Bund Deutscher Radfahrer, der Deutsche Leichtathletikverband, der Deutsche Schwimmverband und alle haben unterschiedliche Trainingskonzepte, obwohl sie Ausdauersport betreiben. Sie haben unterschiedliche Trainingsbereiche. Sie haben, also du kannst noch nicht mal hier, wenn du in Bayern zu einer Leistungsdiagnostik gehst, am Olympiastützpunkt oder in NRW, gibt es, glaube ich, bis heute nicht das gleiche Testlayout. Weil sie dann darüber diskutieren und dann denken, ja, ich habe aber die Weisheit mit dem größeren Löffel gefressen als du. Und da denke ich mir immer so, oh, wie schade das eigentlich ist, weil ein Land mit 5 Millionen Einwohnern hat genau ein Ausdauertrainingskonzept mit 5 Trainingszonen zum Beispiel, weil sie sich Gedanken darüber gemacht haben, in einem Konsortium damals scheinbar, und haben sich zusammengesetzt und gedacht, ja, wie funktioniert eigentlich Ausdauer, was ist hier Common Sense und wie kann man es beschreiben? So, und das ist für mich auch die norwegische Methode. Und jetzt ganz speziell auf die beiden Jungs und den Trainer. Das ist natürlich ganz stark getrieben von jemandem, der ja aus einer ganz anderen Richtung kommt als immer nur Sportwissenschaften. Das hast du eben schon, finde ich, sehr treffend formuliert. Der ja auch eine ganz spannende Geschichte hinter sich hat auf einer privaten Ebene. Das hat er bei uns mal in einem Video erzählt. Dass er eigentlich auf dem Bauern.
Er hat mir mal Einblicke gegeben, in welch emotional heftige Background eigentlich sein Interesse an Ausdauerleistung. Und das
richtig.
Ist, kann man sich gerne mal hier und da anhören. Wir verlinken auch gerne auf euren.
Genau. Ja.
Und das ist, also da merkt, wow, da ist Emotion, da ist etwas Tiefes dahinter.
Intrinsisch, aber ganz tief.
Ja.
Und natürlich auch mit einfach einem großen Talent, diese Dinge zu begreifen und zu verknüpfen. Und dann halt wirklich zu sagen, weil er halt Örjan Madsen, sein Mentor, auch ein sehr spannender Mensch, der ihm gesagt hat, pass auf, ich weiß nicht, er hat es mir heute nochmal gesagt, aber ich glaube, ich krieg's nicht mehr richtig hin. Es ist auf, ich würde es jetzt mal übersetzen, von so einer freien Philosophie mit Daten umzugehen. Ja, das wird häufig gemacht in der Wissenschaft. Ja, wir können jetzt Laktat messen und dann machen wir mal was damit. Aber was er halt schafft, über auch die First Principles und all seine Methoden, ist halt mal wirklich eine Datenanalyse zu machen. Also er hat mir heute gesagt, er hat jetzt die letzten 3 Tage, hat er 3 Monate Herzfrequenzdaten von Christian Blomefeld korrigiert, weil ihnen aufgefallen ist, dass die Daten irgendwie nicht stimmen können und dann war irgendein Fehler in seinem Herzfrequenzsensor. Also ich muss sagen, also mir wäre jetzt wahrscheinlich, wir reden wahrscheinlich von einem Mühe, ja. Eine Korrektur wäre uns beiden wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Also wir reden jetzt nicht von 10 Schlägen oder sowas, ja. Und aber dann hat das ganze Modell nicht mehr funktioniert. Und also wirklich mit Daten und mit vielen Daten extrem sorgfältig und wissenschaftlich, aber in dem reinsten Sinne der Wissenschaft umzugehen. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Und das ist ja auch immer der Punkt, den sie sagen, ja, wir können das zeigen, weil unser Vorsprung darin ist so groß und unser Umgang damit ist so viel besser als alles andere, was wir gesehen haben und kennen. Weil das machen sie ja auch immer. Sie unterhalten sich ja ständig mit anderen Leuten und sehen ja, nee, wir sind besser, wir sind besser, wir sind besser.
Ja. Du hast ganz kurz Zwischenfrage, du hast gemeint, im reinsten Sinne der Wissenschaft, finde ich ein wunderschöner Ausdruck. Was ist für dich der reinste Sinn der Wissenschaft?
Ja,
ich weiß, es ist schwer, es ist wahrscheinlich auch eine Sache, you know it when you know it, so in die Richtung, aber ich habe nur mal gedacht, was...
Wir waren ja eben bei Gefühl.
Ja, genau.
Da komme ich...
Ich fühle, was du meinst, so ist nicht.
Ja.
Ich fand nur den Ausdruck sehr schön und spannend.
Nein, aber ich glaube einfach... Also vor allen Dingen erstmal alle Daten mit einzubeziehen, Daten zu filtern, Ausreißer rauszufiltern, also das mache ich nicht. Ja? Also ich habe da auch jetzt nicht die, selbst mit unserer Trainingsplattform Mats, ist das nicht einfach mal eben so möglich, einen Herzfrequenzdatensatz von 3 Monaten zu korrigieren, blöd gesagt. Und dazu habe ich dann auch nicht die zeitliche Kapazität. Aber das wirklich derart zu machen, also das sind ja so, wenn du dir die wissenschaftlichen Grundsätze, Qualitätsmerkmale anschaust, aber das halt wirklich mal zu machen, also was heißt denn überhaupt Validität? So, was müssen wir da wirklich für machen? Ja, und nicht, ja, die Kriterien sind hier erfüllt mit einem Signifikanzniveau von. Das reicht eben nicht aus und dann, ich glaube, dann kriege ich es dann doch nochmal ganz gut übersetzt, wenn du einen First-Principle-Ansatz hast. Ja, dann reicht halt nicht eine ganz gute Korrelation oder sowas aus oder ein ganz gutes Signifikanzniveau, sondern entweder es ist so oder es ist nicht so.
Ja, okay. Okay.
Vielleicht trifft es das.
Es ist so oder es ist nicht so. Klingt wieder nach 1-0, was es ja auch nicht ist, aber ich verstehe trotzdem, was du mir sagen willst, ja?
Ja, aber nehmen wir mal den Core-Sensor. Also entweder ist das die korrekte Temperatur oder nicht. So ist es gemeint. Ja? Und was sie da versuchen, ist ja auch irgendwo so eine thermodynamische Effizienz im Grunde abzubilden, also den Wirkungsgrad, wenn du so möchtest. Aber um das auf den Punkt zu bringen, entweder man kann den Wirkungsgrad damit genau messen oder eben nicht. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, da hat er auch eine Penetranz, die andere Leute eben nicht haben. Die nehmen halt den Sensor und sagen, ja, guck mal hier, deine Körpertemperatur ist ja. So ist es gemeint. Ja,
ja, okay.
Und da gibt es ja kein, also da gibt es ein Schwarz und ein Weiß. Also entweder ist es die Temperatur oder sie ist es nicht. In dem Fall mal.
Ja, natürlich, ja. Voll. Was übrigens, das ist die doppelte Dualität. Dinge sind nie schwarz oder weiß und manchmal sind Dinge schwarz oder weiß.
Ja,
das ist
genau.
Schon die nächste Metaebene von zu dem Thema, ja. Er macht natürlich auch in dem Fall extrem viel Grundlagenarbeit für unser Feld, oder? Weil er sich einfach auf so einer fundamentalen Ebene mit Technologie, aber auch mit den Prinzipien, wie Technologie arbeitet und so dementsprechend auseinandersetzt. Ich habe manchmal eine Formulierung gefunden, meine Perspektive auf das. Sie sammeln Daten und sie gehen aber auch agnostisch genug in diese Daten rein, weißt du? Also wir haben natürlich jetzt schon Jahrzehnte an der Wissenschaft oder 100, 200 Jahre der wissenschaftlichen Methode und in dieser Zeit haben sich natürlich auch viele Hypothesen und Modelle gebildet. Und jedes Modell ist falsch, manche sind nützlich, ja. Mhm. Und mir kommt manchmal vor, sie kriegen einen guten Spagat hinzwischen. Natürlich stehen auch wir auf den Schultern von Giganten und fangen nicht bei Null an. Aber wir gehen immer noch agnostisch mit genug Offenheit hinein, um hier einfach mal Muster zu erkennen. Was sehen wir hier?
Weißt du,
was
ich? Sehr schön, ja. Ja, sehr schön beschrieben. Ja.
Wenn sie diese tausenden Laktatmessungen haben und er hat natürlich gewisse First Principles, Grundideen, aber er schaut einfach mal, was er findet. Und deckt sich das da mit der Realität? Also weißt du, was ich meine?
Absolut, absolut. Finde ich sehr schön. Also diese Offenheit und eben mal erstmal zu messen und dann nicht, weil wir ein maximales Laktat-Steady-State messen wollen, sondern wir messen erstmal, um Daten zu sammeln und daraus zu lernen. Absolut, bin ich total bei dir. Ich finde, nichtsdestotrotz ist es halt dann immer noch mal ein Runterbrechen. Also ich mach mal das mit dem Core-Sensor als Beispiel. Ich glaube, viele Leute haben gedacht, ja, da kann man ja toll die Körperkerntemperatur messen und auch die kritische Körperkerntemperatur und man kann Heat-Training darüber steuern, alles schön und gut. Das ist aber ja so ein bisschen Anwenderwissen für den Altersklassenathleten oder aber für den ambitionierten Trainer auch schon, weil wenn du dich mit sowas beschäftigt, bist du ambitioniert. Dann aber hinzugehen, zu sagen, ah, Moment mal gerade, kann man damit auch den Heat-Flow messen? Ja. Und das dann wieder auf Thermodynamik, was ja eher physikalisch als physiologisch ist, so runterzubrechen, das ist natürlich schon nochmal ein anderes Level. Und wenn du dann siehst, keine Ahnung, wie viel tragen die immer? 5, 8, 10? Ich weiß es nicht. Ja. Und das ist ja nicht für Fake, sondern sie machen damit ja was. Und wenn du merkst, okay, sie messen damit dann gleichzeitig wieder Energieumsatz über die Spiro, dann machen sie das ja aus einem Grund.
Ja, wenn du merkst, dass dein Ansatz wie eine Parodie ausschaut, aber brutal ernst gemeint ist, dann weißt du, dass hier irgendwer einfach drei Welten Vorsprung hat.
Ja,
nachdem ich das erste Mal auch so verstanden habe, nachdem er es ein paar Mal erklärt hat, hey, ja, hier geht's um Heatflow und das ist Thermodynamik. Wir können hier Mechanical Power messen und dann haben wir hier aber die Heat Production und hier können wir einen wunderschönen Link machen zwischen was in deinem Körper, auf die Biochemical. Und ich war, und seitdem sehe ich das Core-Messer. Davor war ich immer so, was wollen die Leute jetzt wieder damit? Und weil du es auch gerade angesprochen hast, kritische Körpertemperatur, das zeigt ja auch wieder, dass hier ein bisschen narrow gedacht wurde, oder? Wir haben Critical Power, wir haben Schwellen. Okay, dann machen wir das halt wieder. Alles, was wir machen, ist wieder nur ein weiteres Schwellenmodell jetzt mit Körpertemperatur.
Richtig.
Und er hat einfach ein bisschen Kreativität. Was mich zu meiner nächsten Frage führt, wie stehst du zum Thema Kreativität in der Wissenschaft, aber auch in unserem Coaching-Dasein. Also Kreativität im Sinne von auch einmal Absurdität irgendwo zuzulassen und mit Ideen komplett frei zu spielen. Wirklich relearn how to play. Wendet ihr das an? Für Mats zum Beispiel, für eure Coaching-Plattform im Product Development, im Design, im Coaching etc. Also das Thema Creativity.
Ja, ja, also weil du es gerade angesprochen hast, natürlich ist man immer ein bisschen, ich sage jetzt natürlich, vielleicht sind das auch andere Leute nicht, aber ich beziehe das jetzt mal auf mich, immer ein bisschen geprimed, geteasert, was auch immer, wie du es nennen willst. Also man hat eine gewisse Vorerfahrung. Und ich habe aber zum Beispiel bei dem Thema es wirklich ganz vehement verhindert und auch von mir abgestoßen, mir irgendetwas anderes. Wir haben damals mit Training Peaks gearbeitet. Das ist die einzige Trainingsplattform, die ich mir wirklich bisher in der Tiefe vorher angeschaut habe. Das habe ich aus dem Grund gemacht, dass ich eben nicht einfach nachher etwas nachbaue, was ich irgendwo da und da gesehen habe, sondern wir wollten halt wirklich auf dem weißen Blatt Papier anfangen. Ist aber die größte Herausforderung, die es überhaupt gibt, weil, wie gesagt, ich meine, wenn du mal Training anfängst, ist ja, wie steuern wir es über Dauer? Ja, warum? Ja, könnte man direkt einsteigen, Moment, halt, stopp, du bist ja schon irgendwo in der Orientierung. Das können wir natürlich auch jetzt nicht, wie soll ich sagen, die Zeit umkehren, ja, und wieder bei ganz null beginnen, auch für alle anderen mit, weil eine gewisse Erwartungshaltung an ein Produkt musst du auch erfüllen. Ansonsten kommt es nicht in den Markt an. Also, blöd gesagt, wenn du ein Auto jetzt nur noch mit einem Rad bauen wirst, dann wäre es wahrscheinlich schwierig, ja, weil das würde der Markt nicht annehmen.
Es gibt, glaube ich, viele Beispiele aus Wissenschaft und Technik, wo es grundsätzlich smartere, effizientere Designs von Produkten gibt.
Genau.
Die aber genau wie du sagst, weil es mal einen First Mover gab und der hat dann den Markt übernommen und gewonnen. Ich glaube, da gibt es ein eigenes Wort für diese Art von Produkt, der dann die Benchmark setzt. Und auch obwohl es nicht die beste ist, bleibt es dann so, ja. Okay, also ja. In dem Fall.
Also ich meine, das Paradebeispiel ist ja immer das iPhone, ja. Die haben mal wirklich mal weg von der Tastatur gedacht damals, war, glaube ich, der Hauptpunkt. Weil das war ja, da hatten sie ja, glaube ich, immer den Screen markiert in der roten Fläche, kann mich noch an den Pitch erinnern, oder an die von Steve Jobs. Habe ich mir auch ein paar Mal angeschaut, ganz interessant. Und dann war plötzlich die Displaygröße, ich weiß nicht, zweimal so groß wie bei einem BlackBerry. Und alle haben gesagt, ja, okay, wo klappt jetzt die Tastatur aus? Und es war halt nirgendwo mehr was. Und das ist natürlich großartig innovativ. Jetzt muss man sagen, wie großartig innovativ kannst du bei einer Trainingsplattform sein? Da würde ich sagen, naja, das ist halt tricky, weil das ist ja ein Nischenprodukt. Und in einem Nischenprodukt hast du immer noch mal höhere Anforderungen, die du erst oder Erwartungen, die du erstmal erfüllen musst, bevor du Bedürfnisse wecken kannst. Das ist ja der Punkt. Also das iPhone ist ja ein Bedürfnis, was geweckt worden ist. Und mit so einer Plattform ist das deutlich schwieriger. Wir haben es trotzdem versucht und ich glaube, wir haben es mit einem Mobile-First-Ansatz geschafft. Wir haben es mit einem moderneren Design geschafft. Wir haben viele Dinge implementiert, die uns woanders gefehlt haben. Wir haben die Kommunikation gerade zwischen Coaches und Athleten ins Zentrum gestellt. Viele solcher Sachen. Die haben wir ja schon versucht, neu zu denken in einem gewissen Rahmen. Und wir haben auch noch Dinge vor. Deswegen war ja heute auch der Call. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Aber,
verdammt!
Ja, tut mir leid.
Was passiert?
Nein. Auf jeden Fall. Aber um deine Frage zu beantworten, ich finde das auch zum Beispiel total spannend, wiederum an dem Punkt Durability, was jetzt die letzten 2, 3, 4 Jahre, würde ich sagen, wissenschaftlich auch über euren Landsmann Peter Leo ganz großartig kommuniziert worden ist. Ist ja auch ein toller Kommunikator, was das angeht. Und das fand ich auch nochmal sehr lustig, weil irgendwo war mir immer bewusst, naja, progressive Inhalte, eine Erschwerung unter Ermüdung sozusagen, das sind ja auch, ist auch so ein Prinzip. Aber dass man das wirklich ganz klar korrelieren kann und Zusammenhang herstellen kann zwischen wie gut oder wie ermüdungsresistent bist du und wie wichtig ist das eigentlich in der Rennleistung, das wirklich auch mal wissenschaftlich darzustellen, fand ich großartig.
Ja. Und das war großer Lieb, weil ich habe lustigerweise jetzt auch letztens mal wieder über Durability nachdenken müssen. Und ich will diese Erkenntnisse und was da auch aufgetan wurde, nicht kleinreden, bei Gott nicht. Das ist eine tolle Sache. Ich habe mir manchmal so gedacht, ja, Durability, also manchmal muss man am Ende von einem langen Race noch was leisten. okay, und dann trainiere ich das auch so in die Richtung.
Ja.
Also, aber die Attraktion, dass das auch ein gewisser Sprung war. Und,
Ich finde wissenschaftlich ein ganz großer Sprung, weil das wurde dann ja, also über den Kilojoule-Verbrauch und so weiter gemessen, wurde dann quantifiziert. Das fand ich schon sehr, sehr spannend. Und ich habe mir auf jeden Fall auch, und es kamen ja nochmal neue Studien raus, also ist es nicht nur der Energieverbrauch, sondern auch die Art und Weise. Also die Intensität ist viel, klar kann man sich auch mal vorstellen, warum, aber dass die Intensität einen viel größeren Einfluss hat als der Kilojoule-Verbrauch an sich oder der Energieverbrauch an sich, fand ich auch nochmal sehr interessant. Und da ist es mir einfach wichtig, das auch mal ein Stück weit schwarz auf weiß zu haben und auch eine Aussage, weil ansonsten ist es Beobachtung total wichtig und Erfahrung. Und ich muss schon sagen, dass wir das zum Beispiel in unser Trainingskonzept nochmal auch überdacht haben. Und auch jetzt mittlerweile nennen wir die Einheiten Durability, was mir immer total wichtig ist, dem Kind ja einen Namen zu geben, als didaktisches Mittel sozusagen, damit der Athlet, die Athletin das versteht, okay, das ist heute das Ziel, das wird hinten raus schwer. Ja, also das ist schon vorher klar. Und nicht, du hast einen schlechten Tag und deshalb war es hinten raus schwer. Nein, das wird schwer und das ist gut so.
Smart, setting expectations, klar machen, um was es uns geht, klar machen, was passiert. Weil
die Trainingsumsetzung dann auch besser ist und die Zufriedenheit nach dem Training, was, glaube ich, auch viel, viel größere Bedeutung hat, als viele Leute denken.
Ja. Habt ihr euch jemals Gedanken darüber gemacht, wenn du gemeint hast, hey, warum eigentlich immer in Duration alles angeben? Ja, ergibt halt Sinn, so macht man es halt. Mhm. War jemals im Raum irgendwie tatsächlich auf Basis von Kilojoule? Thema,
ja, voll.
Thema Energieverbrauch ist der biggest Predictor für Ausdauerleistung über die Zeit.
Absolut. Stand auf dem weißen Papier.
Okay. Aber dann aus pragmatischen, praktischen Gründen dann doch.
Jetzt sag mal jemand, du sollst heute 500 Kilojoule in einem Litlauf verbrauchen. Dann sagt er, die erste Frage ist, wie lange soll ich laufen? Ja, okay. Und ich glaube, da müssen wir halt, also was ich schon jetzt auch sehr, sehr guten Athleten reingeschrieben habe, ist, pass auf, ist mir egal, wie lange du brauchst, aber fahr 1500 Kilojoule im Lit-Bereich und mach danach die und die Intervalle. So, das kannst du halt mit Leuten machen, die aber auch verstehen, was du sagst. Aber wenn du jetzt einen Trainingsplan schreibst, der jedermann kaufen kann, dann ist es im Laufen, kann ich aus meiner Erfahrung nur sagen, fast schon ein Problem, wenn du es in Dauer angibst und nicht in Kilometer. Weil Leute laufen immer in Kilometern und nicht in Dauer. Das haben wir jetzt aber auch komplett geändert bei uns im Konzept, dass wir alles nur noch über Dauer machen, außer im Schwimmen. Wir hatten früher auch eigentlich immer alles in Kilometern. Das haben wir komplett geändert. Ich glaube, das ist auch gut so und es hilft auch wieder mental, weil es ist total lustig. Du machst, weiß ich nicht, 10x3 Minuten, ja, unter der Schwelle. Und das ist was ganz anderes, als wenn du 800 Meter aufschreibst. Dann ist einfach, ja, ich bin 10x3 Minuten gelaufen, aber, ich bin aber einen Ticken zu langsam gelaufen, weil ich bin dann 800 Meter in 3:03 gelaufen. Ja, es spielt gar keine Rolle mehr.
Ja, ich fand das bei mir selber lustig. Ja. Also ich wollte es auch einfach für mich ausprobieren. Wie ist es, wenn ich statt 4x1 Kilometer oder 4x1 Meile 4x4 Minuten, wie beim Rad, 4x4 Minuten beim Laufen aufschreibt. Das Aufschreiben davon war schon irgendwie strange für mich, weißt du? Das so zu prescriben, ja. Ich habe es dann aber halt bei vielen neuen Athleten gemacht, also die neu eingestiegen sind in den Sport, die hatten dann noch nicht so die Erwartungshaltung und dann war es irgendwie okay. Aber ist schon lustig.
Ja, und es ist ein Stück weit eine Umerziehung, in Anführungszeichen, aber es hat dann funktioniert und es macht dann auch Spaß, wenn du merkst, okay, Leute verstehen es und tragen es mit. Ja, aber das finde ich total, also wie gesagt, ich kann nur sagen, es war auf dem weißen Blatt Papier, es hat es nicht reingeschafft, aber das heißt nicht, dass man es ja, also ist ja relativ simpel, man kann es ja dann nochmal machen.
Ja. Also Creativity hat schon einen Einfluss gehabt in euren ganzen Ideation und den ganzen Arbeitsprozessen und so weiter,
ja. Ja, und zum Beispiel, ich kann auch nur, ich beschäftige mich gerade so ein bisschen mit diesen Seilschwingübungen, nenne ich sie jetzt mal. Das ist dieser Lauftrainer von Frodeno, Lawrence van irgendwas. Müsstet ihr mal googeln, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der ganz viel mit so Rope-Swinging macht. Und ich glaube, das heißt irgendwie so. Also du nimmst so ein Sprungseil, also so ein dickeres Seil und du schwingst es so ein bisschen. Und hochgradig spannend. Und da bin ich, das ist ja ganz weit weg von Wissenschaft jetzt hier plötzlich, ja. Probiere ich selber sofort aus, guck mir das an und was kann ich davon für mich nehmen?
Ja, okay. Was mich sofort zu einer Frage bringt, die die stelle ich jetzt, aber was ist denn momentan in Sport, Endurance, Fitness, Health, aber von mir auch AI und Tech, was ist die faszinierendste Idee, die dich momentan beschäftigt? Ist es überhaupt in der Sportwelt zu Hause? Oder ist es eher jetzt auch als Software-Developer so gesehen in der Welt zu Hause, als Entrepreneur? Was fasziniert dich momentan, wo du sagst, mein Gott, das ist neu und spannend und irgendwie?
Ja, also ich würde jetzt schon mal die Sportbrille noch auflassen. So, ich finde es, also ich kann sagen, warum. Also mich interessiert zum Beispiel so, also die ganze Aviation-Geschichte total stark. Ja, also ich bin ein Riesenfan. Also ich verstehe nach wie vor, also physikalisch, ne, kann ich mir das erklären. Aber wenn du es dann siehst, verstehe ich es trotzdem nicht, wie so ein Jumbojet abheben kann. Ja, ist mir, also das kann mir ja keiner erzählen, also das wirklich.
Wie kommst du genau auf das? Hast du irgendwie Bezug dazu mal gehabt in deinem Leben?
Ja, ich musste beruflich mal ein paar Jahre sehr viel fliegen und dann, wenn du in diesen Kisten sitzt, irgendwann denkst du so, hä, wie funktioniert das hier eigentlich? Also neben dem Physikunterricht in der Schule. Aber finde ich super interessant und natürlich kann ich es mir erklären und mit den Strömungen und weißt du, Unterdruck, alles schön und gut, aber am Ende des Tages, wenn da jemand an der Startbahn steht und mir sagt, ja, ist doch klar, dass der hier abhebt, sorry, oder so ein A380, weißt du, so ein, weiß nicht, 300-Tonnen-Ding, finde ich absolutes Wunder der Technik, begeistert mich, ehrlicherweise, aber ist ja eigentlich was Mechanisches und sagen wir mal, in der Sportwelt ist schon das Thema, wie schaffen wir es, uns als Trainer primär, muss ich sagen, weil ich glaube, dass der humane Impact, also die Erfahrung, das Gefühl, die Kommunikation mit dem Athleten, auch das, die Zwischentöne in so einem Gespräch zu hören, du kennst das aus Athletengesprächen wahrscheinlich auch sehr gut, wie sitzt jemand, wie laut redet jemand und so weiter, wie kann er die Augen noch aufhalten, blöd gesagt. Da künstliche Intelligenz, insbesondere aber über diese Large Language Models irgendwo mit einzubringen, diese enormen Datenmengen, also wir dürfen ja nicht vergessen, auch wir beide, wenn wir mit so einer Garmin-Uhr laufen gehen, oder mit welcher Uhr auch immer es mehr, ich bin jetzt ja nicht bei Garmin.
Hashtag DTS Today. Was?
Wie bitte? Nee, genau. Habe ich keinen Deal oder so, aber mit so einer Smartwatch laufen gehen, dann zeichnen wir GPS-Daten, Herzfrequenz, Core, weil wir es eben hatten, you name it, alle möglichen Metriken zeichnen wir sekündlich auf. Das heißt, in einer Stunde sind es 3600 Datenpunkte. Das kann ich nicht überschauen. Ja, und wenn du dann noch einen Stride Power Meter nimmst und am besten noch den von Olaf, der noch ein paar mehr Daten kann, Sachen kann, was die wir Stride kaufen können. Wie?
Prototyp, oder?
Ich weiß nicht, ob das jemals auf den Markt kommt, weil okay, alles klar, die alles Daten, die rauskommen, sind angeblich immer mehrere Gigabyte groß nach einem Lauf.
Wahnsinn.
Ja, aber dann siehst du einfach, da wäre natürlich, und das ist jetzt ein Lauf, eine Stunde, wenn du jetzt 5 Stunden am Tag trainierst im Profibereich oder 2 Stunden im Amateurbereich und das über eine Woche, über mehrere Wochen, über Monate, über Jahre, da hört es natürlich ganz schnell auf. Das, glaube ich, können wir beide nicht so schnell überschauen. Und wenn ich demnächst da so ein Co-Pilot, ja, gibt es ja mittlerweile viele, oder ein Assistent-Coach AI hätte, fände ich das super. Ich bin noch nicht da wirklich, ich habe ein paar Sachen jetzt schon gesehen und testen dürfen, wo ich sage, ja, hier Athlet, füll das mal aus und dann kommt der Trainingsplan. Bin ich nach wie vor vorsichtig, aber den Coaches da draußen zu helfen, diese Datenflut wirklich zu nutzen, da kommen wir ja wieder dahin, was Olaf ja macht, also wirklich diese Datenorientierung, aber eben mit der Persönlichkeit eines Coaches zu verbinden, das fände ich unfassbar, oder das finde ich unheimlich faszinierend, das fände ich unheimlich hilfreich und ich glaube, dass man da sagen darf, dass da viele Leute gerade dran arbeiten.
Da arbeiten viele dran, berechtigterweise, es ist unendlich disruptiv. Es gibt ja diese berühmten Oxford-Studien oder die Oxford-Studie, die sich anschaut, wie automatisierbar Berufe sein könnten. Und da waren halt solche Sachen wie menschlich nahe Berufe natürlich weit unten, ja. Und vielleicht war auch Coach dabei. Und ich bin selber sehr aus dem Camp. Also das ist einer meiner First Principles. Ich glaube mal grundsätzlich, dass die Welt widersprüchlich ist, oder? Quantumphysik, Partikel und Welle gleichzeitig. So sehe ich die Welt. Klingt sehr metaphysisch. Und ich bin auch tief davon überzeugt, dass Menschen, alle biologischen Systeme, Umwelt, komplexe Systeme sind, die niemals per Definition linear deterministisch lösbar sind. Ja? Gleichzeitig habe ich, und deswegen hätte ich dir auch wahrscheinlich vor 1 oder 2 Jahren noch gesagt, nein, so gewisse zwischenmenschliche Dinge, alles, wo die Macht auch der Emotionen, der Intuition, des Unterbewusstseins eine Rolle spielt, die werden nicht so einfach ersetzbar sein. Heute bin ich skeptisch. Ich bin wirklich skeptisch, weißt du? Weil die so genau wie du sagst, diese riesigen Datensätze, die Power, mit der diese Rechen-AI-Modelle an das herangehen können, muss dann aus Mustern herauslesen können. Das ist schon unglaublich mächtig. Und jetzt bin ich auch schon selber so weit, wo ich sage, ich weiß nicht, wo wir in 5 Jahren stehen. Ich weiß nicht, ob es da nicht ein Modell gibt, was auch noch menschlich empathisch sich auf dich einlassen kann, besser als ich es könnte mit meinen Limitierungen. Und was dir rein sportlich auf dieser Ebene dementsprechend mehr weiterhelfen kann, als ich es kann. Aber habe ich als Mensch dann doch noch Upsides, die dieses Ding per Definition niemals wird haben können?
Aber jetzt musst du dir eine Frage stellen. Die habe ich für mich beantwortet. Gehen die Leute zu dir als Trainer, weil du der inhaltlich beste Trainer bist oder weil du auch ein Typ bist? Und ich persönlich oder auch der Alex, mit dem du das Ganze da machst, ich glaube, dass das nach wie vor wichtig ist und das entscheiden wir hier wir als Menschen und das entscheidet nicht die KI, mit wem wir zusammenarbeiten werden. Und ich möchte, also wenn ich einen Trainer hätte, würde ich nicht wollen, dass das irgendeine Simulation ist.
Ja. Ich bin 100% so, bei dir, ich sehe das grundsätzlich genauso und das ist auch ein tolles Argument, was ich mir nur dann immer in den Hinterkopf denke, gut, du hast jetzt junge Kinder, die mit diesen Sachen aufwachsen und die mit digitalen YouTubern aufwachsen. Weißt du, das gibt's ja inzwischen auch schon.
Ja, Leute, ich weiß.
Die nicht haben, sondern das sind nur noch...
Ja.
Und für die verschwimmen natürlich die Grenzen. Wenn du sagst, Total. Also auch ich würde lieber von einem menschlichen Wesen gecoacht werden, wo ich weiß, hey, da ist drin grundsätzlich dasselbe wie beim...
Aber weißt du, da bin ich mittlerweile fein raus, da sollen sich dann die Generation die Gedanken drüber machen. Aber da bin ich total bei dir, aber es geht ja darum, was möchten wir, wie möchten wir die Welt hinterlassen, wo möchten wir mit dieser Welt hin? Und da sage ich, ich glaube, dass die menschliche Komponente nicht zu ersetzen ist, glaube ich heute. Vielleicht sehe ich das in 5 Jahren auch anders. Aber ich möchte eigentlich, und das ist mir auch ganz wichtig, ich möchte die Trainer auch nicht ersetzen. Ich möchte ihnen auch nicht ihren Job wegnehmen. Ich weiß, dass da viele Leute Angst vor haben, dass Technologie ihren Job ersetzen wird. Und das wird in vielen Punkten auch so kommen. Aber das ist nicht mein Ziel, sondern ich möchte eigentlich nur die Coaches enablen, besserer Coach zu sein. Und wenn wir das schaffen und weniger Leute sich verletzen aufgrund von Belastungsmanagementfehlern und solchen Dingen, fände ich das schon sehr reizvoll, wenn wir das schaffen würden. Und dann hast du nämlich auch viel mehr Zeit, dich mit deinem Trainer über auch mal andere Dinge zu unterhalten, als der dann Zeit in Datenanalyse gehen muss.
Was auch so viel wertvoller ist, oder? Ein schönes, zwischenmenschliches Gespräch, wo es um Gott und die Welt geht und plötzlich fällt dir etwas auf. Dir fällt dir eine Kleinigkeit auf, irgendwas, wo du, huch, und du kannst vielleicht momentan noch gar nichts damit anfangen, aber du schläfst eine Nacht drüber, dein Unterbewusstsein arbeitet und plopp, es ist eine Idee im Raum, die du das nächste Mal ansprichst und siehe da, da ist tatsächlich was im Busch. Das sind so schöne Momente.
Also du, und weißt du, ich habe letztens einen Athleten angerufen, da ging es null um Training, sondern ich fand einfach, der hatte beruflich bei dem hat etwas nicht so funktioniert, wie ich es vorgestellt habe. Und dann habe ich ihn angerufen und wollte ihm einfach nur sagen, wie blöd ich das finde, dass ihm das passiert ist. Und er hat sich total gefreut. So, es war mir wichtig, dass ich mir die Zeit dafür nehme, ihm das zu zeigen. Und ich glaube, das wird eine KI jetzt, dann wird er sagen, ja, das hat die KI jetzt irgendwo ein Muster bei mir erkannt oder meine E-Mails mitgelesen. Und deswegen sagt es, aber weißt du, das hat dann nicht die Bedeutung. Und ich glaube... Ja, aber du hast völlig recht, keine Ahnung, was die Kids von morgen denken.
Grundsätzlich, wie gesagt, total bei dir und ich sehe das genau gleich und trotzdem bin ich manchmal bei ChatGPT und kann nicht anders, als am Ende Thank you zu schreiben und dann sagt das Ding, gern geschehen, komm jederzeit wieder und ich denke mir, danke, Bro. Weißt du, das ist vielleicht auch so tief in uns Menschen drin, Dinge zu anthropotisieren, weißt du, was ich meine, menschliche Qualitäten Dingen zuzuschreiben und so weiter.
Ja.
Und dann schaut vielleicht ein Roboter-Ding auch aus wie wir, ja. Schau, ein Beispiel, was ich auch gerne gebe, warum ich auch grundsätzlich gern das, die Macht des Unterbewusstseins verteidige, ist, das ist, auch wenn man es so betrachten will, eine so unglaublich leistungsfähige Rechenmaschine, ja. Weißt du zum Beispiel, was momentan die Neurowissenschaft sagt, wie viel Prozent von uns Menschen als Gesamtwesen, Gedanken, Handlungen, alles, was wir tun, eigentlich unterbewusst sind? Was würdest du sagen, wie viel Prozent sind wir?
Keine Ahnung, da werde ich mich nicht aufs Glatteis bewegen.
Nein, ich schätze einfach, was sagt dein Bauchgefühl, wie viel Prozent unterbewusst sind wir? Die meisten Leute sagen eher hoch, meistens, also.
Ich habe keine Ahnung. Ich würde auch eher hoch sagen, ja, keine Ahnung.
80%, so sind die meisten Leute. Die eher konservativ sind, sagen auch schon die Mehrheit, vielleicht 60, 70%. die meisten sagen auch sicher 80-90%. Es sind laut Neurowissenschaft 99,999
ja, krass.
Und etwas unterbewusst. Was finde ich mind-exploding ist. Weil ich meine, wir sind rationale Wesen, wir treffen Entscheidungen. Also du hast gar keine Vorstellung, wie viel. Was aber auch bedeutet, wie die Rechenleistung, die Informationsverarbeitungspower des Unterbewusstseins ist. Das Ding kann so viel mehr Daten verarbeiten, als es Maschinen noch jemals könnten. Ja? Und bündeln all diese Daten in eine Sache, nämlich in dein Gefühl. Wie hast denn du geschlafen? Wie geht's dir denn heute? Wie fit bist du? Und das ist ein Gefühl, aber dieses Gefühl basiert auf so viel. Ja? Und das ist die Macht des Unterbewusstseins grundsätzlich. Aber hey, wo stehen wir mit Quantencomputern in 5 Jahren?
Ja, ja, eben. Ja.
Ist spannend. Ja. Wie geht's die nächsten 5 Jahre per se mit dir und deinem Business weiter? Wer und was bist du momentan eigentlich hauptsächlich? Bist du Coach? Bist du sportlich aktiver Weltenbummler? Bist du Entrepreneur? Also bist du Wissenskommunikator? Was ist Sebastian Rössler?
Ja, gute Frage. Ich habe die Frage mir selber in den letzten Jahren gestellt. Also das verbindende Element ist Ausdauer. Deswegen würde ich schon sagen, ich bin irgendwie Ausdauerenthusiast und in diesem Feld bewege ich mich. Aber um die Frage vielleicht ein bisschen, bisschen konkreter zu beantworten, würde ich sagen, ich schaue, wie viel Zeit ich auf etwas verwende, prozentual, und dann bin ich wahrscheinlich immer noch, also auch von mir aus auch unterbewusst, Spaß beiseite, aber dann bin ich immer noch, würde ich sagen, am meisten Coach. Das ist auch das, wo ich herkomme, und ich glaube, das ist auch, das wird jetzt auch erst einmal der Fokus bleiben, weil ich das halt auch einfach erlernt habe. Es fällt mir am leichtesten. Und ich möchte das auch weiter betreiben, weil es mich auch irgendwo bei der Sache hält. Ich weiß, am Puls des Sports hält, weil ich ja auch, und deswegen betreue ich auch immer wiederum Triathlon-Anfänger bis zum Profi. Das ist mir auch wichtig. Ich möchte nicht nur in der einen Sphäre arbeiten, weil ich dann wieder das andere, das ist mir dann vor 2-3 Jahren aufgefallen, dass ich gar nicht mehr wusste, wie man eigentlich mit Triathlon anfängt. Blöd gesagt. Ja, ich wusste es wirklich nicht mehr. Ich musste es mir selber wieder beibringen. Ich musste darüber wirklich nachdenken. Und es war viel schwieriger, als eine Leistungsdiagnostik auszuwerten. Ja, und mit allen möglichen Daten, die wir da haben. Und das war mir irgendwie wichtig. Dann bin ich sicherlich ein Stück weit, ja, ich finde das Wort immer schwierig, aber nennen wir es Unternehmer. Klar, wenn du an 2 Firmen relativ stark beteiligt bist und in beiden Firmen auch irgendwo eine geschäftsführende Tätigkeit hast, dann ist das so.
Ist dir diese Welt geheuer, wenn ich kurz zwischenfragen darf?
Weil ich zum Beispiel ich bin da reingewachsen. In
die Wirtschaftswissenschaften und auch Entrepreneurship, und ich fand diese Welt immer höchst suspekt. Mindset der Leute, also ich schwer zu kommunizieren, aber
ja, ich glaube, ich bin da so reingewachsen, aber ich lebe es natürlich, glaube ich, auch anders als jemand, der genau das gemacht hat, was du gemacht hast oder studiert hat. Das glaube ich total. Also weil mir vieles von dem wirtschaftlichen Wissen und den Zusammenhängen ist mir vieles nicht klar. Ich muss mir das anders begreiflich machen. Und ich glaube, andere Leute wahrscheinlich auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn sie sehen, wie ich über manche Dinge denke. Aber so ist es halt, genauso rum würde ich das ja wahrscheinlich auch anders machen, und trotzdem funktionieren Dinge. Genau, das würde ich sagen. Weltenbummler bin ich jetzt ein bisschen weniger geworden, da habe ich jetzt auch genug eigentlich. Weltenbummler, weil du es eben gesagt hast. Ja, das hat jetzt auch einfach andere Gründe, wo ich gedacht habe, okay, das reicht jetzt auch mal. Und sportlich aktiv, das ist ja eigentlich, das würde ich sagen, das ist eher der private Sebastian, das ist ja ein Hobby von mir. Und hat jetzt wenig mit meiner beruflichen Situation zu tun. Natürlich immer mit der Triathlon-Crew, mit dem YouTube-Channel, wo wir das ja auch ein bisschen präsentieren, weil ich da ja auch einfach immer versuche, einen Zugang zum Sport darzustellen, der vielleicht nicht ganz so verbissen ist oder nicht ganz so getrieben, sondern auch etwas mit Spaß zu tun hat und wo die Wissenschaft ein bisschen mitschwingt, wo ich darüber versuche, über ein anderes Mittel oder über ein anderes didaktisches Mittel auch Inhalte zu vermitteln.
Was ihr immer toll gemacht habt übrigens. Also für unsere österreichischen Standards würde man wahrscheinlich trotzdem noch manchmal sagen, dass es ein bisschen trocken war. Aber das ist nur Feinheiten. Es war immer tolle Wissenschaft, pragmatisch, down to earth, mit einem Schmunzler und Spaß. Man hat das immer gern gesehen bis heute hinein. Aber ja, das sind tolle Sachen. Gibt es sportlich noch dezidiert Ziele? Oder ist es jetzt eigentlich von jetzt bis zum bis zum Ende nur noch gesund und vital bleiben und sich bewegen können, oder?
Ja, also ich glaube, da müssen wir halt immer aufpassen. Also wenn ich ein sportliches Ziel hätte, würde ich das ja sofort mit einer Bestzeit verbinden oder sowas, ja. Und das ist natürlich jetzt noch ein bisschen, das ist vorbei, ja. Also glaube ich schon, aber trotz aller Technologie und Wissen, was wir jetzt heute haben, es wäre, glaube ich, schwierig. Und ich möchte jetzt auch nicht demnächst in so eine Midlife-Crisis abrutschen und nochmal versuchen, 25 körperlich zu sein. Nee, das ist okay. Wie gesagt, ich habe ja nochmal das Ziel, dieses Jahr zweite Bundesliga zu starten. Und wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Und wenn nicht, dann ist aber auch völlig in Ordnung, weil ich habe es ja schon gemacht. Das ist eigentlich nur nochmal ein Gucken, geht's noch? Und ein Interesse eigentlich, wirklich ein pures Interesse daran. Und aber ich bin zum Beispiel jetzt auch letztens dieses Gravel-Rennen gefahren und habe auch nochmal einen neuen Sport, also den Radsport, den Gravel-Sport total für mich entdeckt und fand es total spannend. Ey, und da werde ich dann irgendwie 160 sein und bin aber der glücklichste Mensch am Ziel, weil ich denke so, boah, ja, mega.
Ich finde das auch so spannend, wenn man so viele Jahre eine Sache macht und auch besser wird und dann macht man halt noch mehr davon, wie es ist, etwas neu zu starten. Und ich kann mich so an so viele Geschichten von eben Leuten noch aus der Schulzeit und aus der Studienzeit erinnern, hey, ich habe jetzt den Sport begonnen, mega geil. Und ich habe jetzt das begonnen, mega toll. Und ich habe meinen ersten Wettkampf gemacht und ich so, ja, okay, ich mache seit 15 Jahren diese eine Sache. Und jetzt vor kurzem habe ich mit Bouldern auch begonnen. Und dieses Bewegen im dreidimensionalen Raum, all seine Gliedmaßen in ihrer vollen Range of Motion so anzuwenden, wie unsere Vorfahren, die Affen, es auch getan haben, ist eine tolle Sache. Sich wirklich einfach... Du bist dein Körper und du bist im Moment. Das ist eine tolle, tolle Sache, ja?
Glaube ich sofort, ja. Also habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe mich da nicht so wiedergefunden, weil ich aber auch Höhenangst habe. Und wenn es dann ein bisschen, weißt du, mit Seil und so, dann geht es direkt nicht. Aber kann ich total gut nachvollziehen. Das ist dieses neue Erlernen. Oder wenn man als Ausdauersportler, selbst als Sportstudierender, der schon ein bisschen auch allgemeiner begabt ist, er plötzlich einen Tennisschläger in die Hand nimmt, dann ist schon spannend. Dann
könntest du mich wieder jagen. Alles, was mit Hand-Augen-Koordination oder Bällen zu tun hat, mein Gott, es gibt einen Grund, ich habe immer gesagt, es gibt einen Grund, warum es Ausdauersport gibt, nämlich für mich. Der wurde für mich erfunden.
Ja, also von daher, ich möchte eigentlich nur Spaß haben und neue Dinge entdecken. Oder halt auch nochmal alte Dinge neu entdecken.
Ja. Und dabei einfach gesund, fit und vital bleiben. Und
ja, das wäre cool.
Sich zu Hause im eigenen Körper fühlen, oder? Ja. Eine Mini-Frage und dann die Abschlussfrage. Gibt es auch Sachen, die du für Mental Health selber praktizierst oder vielleicht sogar Athleten ans Herz legst? Muss jetzt nicht ins Detail gehen, aber gibt es zwei, drei Werkzeuge, ein Werkzeug, wo du sagst, hey, schau, dass du das vielleicht unterbringst? Und, oder wo du selber sehr überzeugt davon bist. Das ist Instagram. Das Eisbad, das ist die Meditation.
Instagram deinstallieren.
Hey, ja. Nice, ja.
Na, ernsthaft, also ich habe gesagt, das wäre, also ich habe es nicht getan, also deswegen, weil die Frage ja, was mache ich? Das wäre aber mein größter Luxus, das zu tun. Es geht aktuell noch nicht, weil es natürlich für mich auch ein Tool ist, ehrlicherweise. Aber ich würde es sofort tun. Weil ich glaube, das tut uns, also Social Media an sich tut uns allen nicht gut. Und ansonsten eigentlich immer, versuchen, wie soll ich das sagen, wenn man auch so viel unterwegs ist und vielleicht, du hast ja deine Einleitung, oder ich weiß nicht, ob das im Vorgespräch war oder ob das deine Einleitung von dem Podcast heute war, aber weißt du, wenn du so viele Blumen immer bekommst, dann ist es ganz gut, wenn da irgendjemand auch ist, der dann auch nochmal dir die Blumen abnimmt und die Luft aus dem Ballon lässt. Also dir zeigt, wo der Grund ist, wo der Boden ist. Und ich glaube, das ist wichtig. Also nicht zu vergessen, wo du herkommst, weil das erdet dich ja und das wurzelt dich wieder so ein bisschen. Und das finde ich immer sehr hilfreich.
Boah, das ist spannend. Wir könnten jetzt hier allein schon 3 Stunden über dieses Thema, wo du herkommst, weiterreden. Weil auch ich der Überzeugung bin, ich meine das sehr wortwörtlich, also ich glaube, der Ort, von dem du kommst, ist auch etwas sehr Wichtiges für uns Menschen, nicht nur geistig, aus welcher Schiene komme ich. Es gibt zum Beispiel Beweise, dass manche Vogelspezies mehr an ihrem Nest hängen als an ihrer Mutter, und es gibt auch gewisse Tendenzen, dass das eventuell in Säugetieren der Fall ist, dass tatsächlich der Ort, die Region, aus der du kommst, etwas sehr bedeutsam ist.
Ja, als Kölner ja sowieso, ne? Ja.
Regionen sind wunderschöne Dinge, die auch viel... Ja. für uns tun können, geistig gesund zu bleiben. Ja, spannend. So, wir sind dann bei der letzten Frage. Was wäre auch eben als Science Communicator, als Unterrichtender. Was wäre die eine Sache, die du vielleicht eh schon kommunizierst oder vielleicht mehr kommunizieren solltest, wo du wirklich gerne hättest, dass das mehr Leute checken? So eine Sache, wo du sagst, mein Gott, wenn das mehr Leute einfach wirklich, vielleicht auch nicht nur da, sondern eben hier drinnen wirklich, oh, und das wäre die eine Sache, die viel verbessern und viel erleichtern würde.
Mhm. Die Zeichen des Körpers zu verstehen.
Mhm. Punkt.
Ja.
Ganz einfach, aber das ist halt schwierig, ne? Deswegen meinte ich eben, in einer Welt, die immer schneller wird, die digitaler wird, ist der Abstand zu uns selbst nicht kleiner werdend, sondern größer werdend. Und dieses Grundrauschen hält einen so davon ab, das merken wir immer wieder in den Trainingslagern, wie Leute einfach da mal runterfahren und mal mehr, also wenn du, weil es blöd gesagt, wenn du 6 Stunden am Tag unterwegs bist, also keine Ahnung, Stunde Frühschwimmen, 3 bis 4 Stunden auf dem Rad und halbe, dreiviertel Stunden laufen und noch ein bisschen Stretching, Athletik. Da bleibt ja nicht mehr so viel Zeit an diesem Ding zu hängen. Weil du musst ja zwischendurch noch essen, schlafen, duschen, was weiß ich. Und plötzlich reden die wieder miteinander, kommen auch mal auf einen zu und sagen, ach du, pass mal auf, ich glaube, ich steige morgen mal aus. Ich glaube, heute waren die Waden ein bisschen zu. Ich glaube, mein Körper braucht mal eine Pause. Das würden die zu Hause nie machen, weil zu Hause, da kommen wir wieder zu dem, was wir eben gesagt haben, ist der Kopf dann so stark und diese Bubble oder dieser Sog des, ich muss das jetzt durchziehen, weil es ja im Trainingsplan steht. Ich glaube, das würde dann kaum passieren. Deswegen ist das eigentlich meine Key Message, die ich auch immer wieder den Athleten mitgebe. Und das ist ja auch genau dessen, das ist ja der Grund dessen, dass ich immer frage, wie geht's dir, wie war deine Woche, alles immer erstmal fragend und nicht, du, ich habe hier die Daten mir angeguckt, also pass auf, wir müssen jetzt das und das machen. Das wird es bei mir nicht geben, weil, vielleicht wird es das irgendwann geben, wenn wir das messen könnten, aber aktuell sicherlich nicht und auch in den nächsten 5 Jahren nicht. Aber das finde ich so, so wichtig und das geht so verloren und das ist eigentlich auch, ich habe 1, 2 Athleten, den ich wirklich, glaube ich, geholfen habe, damit einen Weg zurück zu sich selbst zu finden. Weil sie so kaputt waren und sich wirklich selber ein Stück weit gerichtet haben. Also ich habe einen Athleten wirklich, der hat es geschafft, sich mehrere Haarrisse in den Becken reinzutrainieren. Und darauf kann man nicht stolz sein. Das ist keine Heldengeschichte. Das ist ihm heute viel klarer und ist ja sehr dankbar dafür, dass wir ihm so lange und so kontinuierlich auch geholfen haben, das aufzubauen. Aber das ist mir sehr, sehr wichtig und der hat heute ein ganz anderes Verhältnis zu sich selbst und dem Sport. Ja, und das deswegen ist das immer die Key Message.
Das sind die schönen Geschichten, das sind die wahren Messages. Mit diesen Worten, meine Damen und Herren, Sebastian Rösler, vielen lieben Dank.
Ja, vielen lieben Dank auch nochmal für die Einladung. Vielen Dank.
Und Aufnahme Ende.